Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten, dem Podcast mit Klugschiss. Heute gehen wir in die Werkstatt und schauen in den Motorblock einer der anspruchsvollsten und kulturell sicher bedeutendsten Filmreihen aller Zeiten, The Fast and the Furious. Oh mein Gott. Also, kleine Vorwarnung, wenn ihr begeisterte Anhänger der Tuning-Szene seid, dann hört euch diese Folge nicht an. Die kommen nämlich nicht so gut weg heute, aber ihr könnt euch freuen auf einen launigen Blick auf Sinn und Unsinn der Fast and Furious-Filme, auf die Akte Vin Diesel, was hat es mit Lachgaseinspritzung auf sich und viele PS-starke Themen mehr. Viel Spaß beim Hören, hier sind die Kackis.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Die Kack- und Sachgeschichten. Mit mir am Tisch hier der gute Tobi.
Moinsen.
Und
Moinsen.
Und
Robert quer.
Und Richard ist mit am Start.
Hola.
Mein Name ist Fred und wir sprechen heute über eine epische Filmreihe, 9 Filme umfasst sie mittlerweile. Und
ja, beziehungsweise der 9. ist in Arbeit.
Ja, stimmt.
Ach, der ist schon fertig.
Der achte ist schon fertig und noch nicht released.
Ich glaube auch, der 9. ist bestimmt fertig. Nee, es gibt 9 Filme, der eine gehört nur nicht zur Reihe.
Stimmt, nee, aber ich hab heute noch einen Instagram-Post gesehen, nee, gestern war es, wo es dann hieß, dass sie da auf Location Scouts sind zum 9.
Ja.
Also der ist noch in Arbeit.
Und der, also ich behaupte, die Filmreihe, über die wir heute sprechen, ist wie Crack. Vergleichsweise billig. Macht manche Leute süchtig. Ein Großteil der Gesellschaft ist sich aber darin einig, dass es gehirnschädigend sein kann.
Ja,
wir
lassen definitiv die Finger davon.
Wir sprechen über The Fast and the Furious.
Ja. Yeah. Ein Film, also wir reden ja heute über den ersten und den zweiten Teil, ne? So viel schon mal vorweggenommen. Der 4. Teil heißt irgendwie, wie war das, Original-Dings, neue Teile, Original, wie war das nochmal, Original?
Warte, ich hab's mir aufgeschrieben, ja, blabla, neue Teile, super doofer Titel.
Ja, genau, super beschissener Titel. Das ist der erste Film, sorry, in einer Reihe, den ich je gesehen habe, wo ich dachte, okay, fuck, fickt euch, ihr deutschen Verleiher, wieso gibt ihr dem so einen beschissenen Untertitel? Das Ding ist, im Englischen heißt der genauso.
Im Englischen heißt
original, der so und so Original Parts.
Neues dachte, Modell, Originalteile. Nee, im Englischen heißt der nur Fast and Furious.
Genau, da haben sie nur das weggelassen.
Nee, die haben, also zumindest laut Wikipedia, ist der Originaltitel nämlich mit genau dem gleichen Dings. Mit New Models Original Parts oder so ähnlich.
Ja.
Also wirklich, so richtig. Wo du dann denkst, so, sowas machen wir Deutschen. Nehmt uns das nicht weg, Amerikaner.
Schlechte Untertitel.
Ja, ihr braucht das doch nicht. Ihr macht sowas nie. Lasst es sein.
Ach komm, ey, aber Vin Diesel ist halt auch, ich meine, da ist er jetzt dann auch das wievielte Mal Produzent dann noch von dem ganzen Bums gewesen. Der ist halt auch der amerikanische Til Schweiger, tut mir leid.
So, Leute, Tacheles. Viele Leute haben sich im Verlauf der letzten Jahre diese Filmreihe gewünscht.
Wir gehören nicht dazu.
Wir gehören nicht dazu. Also die Filme zu sehen, darauf haben wir uns nicht so gefreut. Da werden wir gleich auch noch drauf eingehen. Über die Filme zu reden, darüber habe ich mich gefreut. Und ich muss jetzt schon mal warnen, ich werde ganze Interessengruppen heute beleidigen. Wir werden vermutlich kein gutes Haar lassen.
Oh, New Model Original Ding. Parts.
Also ja. ich muss das kurz, entschuldige, dass ich jetzt unterbreche, ich musste das nur mal kurz richtigstellen. Scheinbar ist der Original, also der Titel tatsächlich Fast and Furious, aber auf diesen ganzen Plakaten stand halt fett drauf New Model Original Parts. Das war so der Untertitel praktisch, der aber nicht Teil des offiziellen Titels war. Aber der war halt auf allen Werbedingern drauf.
Ja. Weiter. Ich habe ehrlich gesagt auch keine richtige Struktur, ich habe keine geplante großartige Reihenfolge, wie Tobi schon gesagt hat, wir sprechen hauptsächlich über die ersten beiden Filme, also wir geben uns das nicht, hier alle 9 Fast and Furious Filme zu analysieren.
Für die jetzt sagen, oh,
das kommt.
Wir haben nur so viel Luft zum Hassen.
Ja, wir werden auch die ersten 2 Filme jetzt nicht en detail analysieren, wir sprechen einfach launig über die Reihe und...
Ich kann dir den zweiten Teil, kann ich dir en detail analysieren.
Ja.
Fertig!
Ja. Vor allem das Ding ist halt, das kommt den Filmen nicht gerecht, weil die Mühe haben die sich auch nicht gemacht.
Ja. Also, okay, ich starte jetzt mal ins Thema, wenn ich darf.
Ja, Tobi, nee, kommt ein Alien auf die Erde. Achso,
scheiße, ich wollte schon anfangen zu motzen.
Kommt ein Alien mit einem Raumschiff, dessen Unterboden beleuchtet ist.
Das eine Glatze hat und eine ziemlich tiefe Stimme.
Kommt Groot. Genau, kommt ein Raumschiff mit so Tribal-Aufklebern auf der Seite in die Erdumlaufbahn.
Und so einen mega geilen Spoiler.
Wie würdest du ihm die Fast and Furious Reihe oder den Film beschreiben?
Also wenn ich die ersten zwei Filme nehmen darf, dann würde ich sagen 2000, der Film. Ja. Oder Limp Bizkit, der Film. Oder alles, was für die 2000.
Baggy Pants, der Film.
Ja, genau, Baggy Pants, der Film.
Baggy Pants, ja. Chucks kurze Hosen und hochgezogene Socken, ja. Der Film.
Okay, machen wir einen richtigen Satz draus. Also, The Fast and the Furious ist ein US-amerikanischer Spielfilm von dem Regisseur von Dragonheart. In dem es darum geht, dass der Undercover-Polizist Brian O'Connor sich in eine bösartige Straßenrowdies, der Wort fällt tatsächlich darin, Gang einschleust, um die hochzunehmen, weil die DVD-Player klauen. In den 2000ern Ding. Also, wir haben das nachgeguckt, das war ein Ding.
DVD-Player und Digitalkamera.
Unter anderem, ja.
Ja.
Ja. Ja, und dann halt, wie das da so, we're family, ja. Was da so passiert.
Ja, und wie das sich im Laufe der Filmreihe vielleicht auch verändert hat, können wir auch noch besprechen, aber gerade wenn man über die ersten paar Filme redet, das sind halt im Prinzip, ist das ein sich runterholen auf Tuning-Autos?
Nee, der erste Teil ist einfach Point Break mit Autos, also gefährliche Brandung.
Ja. Also, ja. Der erste Teil, der hatte tatsächlich noch eine Handlung. Der zweite ist das, was du meinst. Das ist Motormasturbation.
Motormasturbation.
Ja. So geil. Aber der erste hat eine Handlung.
Mit diesen geilen He-Man-Dialogen immer. Ich bin der König der Straße.
Ja, das ist im ersten Teil. Witzigerweise.
So im zweiten auch. Super geil.
Witzigerweise, und dann gehen wir da auf die Kritiker direkt auf ein, weil ich sehe mich jetzt selbst als Kritiker an der Stelle und muss sagen, ich finde es faszinierend, dass der erste Teil eine funktionierende, daseiende, und das soll was bedeuten, Handlung hat, mit furchtbar beschissenen Dialogen und der zweite Teil hat überhaupt keine Handlung, aber ganz okay Dialoge für einen Actionfilm. Puh. Also die gehen da so merkwürdig konträr, weil der erste Film schafft es, in wirklich nur bullshittigen Schwachsinnssätzen eine Handlung aufzubauen, während der zweite da an der Front deutlich braver ist, mit deutlich weniger One-Linern.
Ja, Vin Diesel ist nicht mehr dabei.
Vin Diesel ist nicht mehr dabei.
Vin Diesel ist nicht dabei.
Ich habe mir hier die dümmsten aufgeschrieben, ne? Der heißt ja Dominic Dings da, ne? Hier.
Toretto.
Dom, Sarge.
Ja,
und vom Pizzamann.
Tobi hat die dümmsten One-Liner oder Dialoge gesammelt. Die kannst du im Verlauf der Show immer mal wieder raushauen. Tobi, gib mal zum Warmwerden einen rüber.
Von Dom?
Von Vin Diesel im ersten.
Den finde ich schon mal gut. Oh, das passend zur aktuellen Situation. Du kannst hier jedes Bier haben, was du willst, solange es Corona ist.
Fantastisch. Ja. Cleverer Gag.
Ja. Ja, in der Szene muss man dazu sagen, er hat zwei Corona in der Hand, also es ist schon deep.
Ja.
Richard, was sagen die Kritiker zu The Fast and the Furious?
Oh, ich hab's Tobi fast gleich getan. Ich habe mal drei meiner Lieblingszitate von Kritikern rausgesucht zu den ersten beiden Filmen. Zitat Nummer 1, 1,5 Stunden lang einfach nur laut und unangebrachte Coolness. Platz 2, eine cineastische Seifenoper. Und mein persönlicher Favorit war: Autos und Explosionen sind keine Charaktere.
Kannst du den ersten nochmal vorlesen?
1,5 Stunden lang nur Lautstärke und unangebrachte Coolness.
Ey, ohne Scheiß. 2000, der Film.
Ja.
Genau so waren die 2000er. Genau so war die, weißt du, also ich bin ja so ein Kind der 2000er, ich feiere das ja mega, ne? So dieses ganze Limp Bizkit, Linkin Park, POD, Baggy Pants bis unterm Arsch, aber als kurze Hose. Hier so angemalte Honda Civics, das fand ich jetzt immer albern, das gehörte leider zur Dings dazu. Wir haben auch im Vorfeld haben wir drüber gesprochen, der Film ist stilistisch gesehen limbiskisch. So nennt sich dieser Filmstilistik.
Ich finde, der erste sieht so scheiße billig aus. Der sieht aus wie so ein schlechter Fernsehfilm.
Nein, wie ein Limp Bizkit-Musikvideo. Ich meine, Song 3 in diesem Film ist Limp Bizkit Rollin.
Ja. Der Film sieht wirklich aus wie ein Limp Bizkit Musikvideo. Ich persönlich kann mit dem ganzen Stil und der ganzen Attitüde und der Musik und dem Lifestyle nichts anfangen. Ich finde das grundweg scheiße. Also ich
fand die Mucke und die Klamotten halt fett.
Ja, aber trotzdem ein echter Erfolg. Also der erste Film alleine auch 38 Millionen Budget, 207 hat er eingespielt. IMDb-Wertung 6,8. Und die Fast and Furious-Filme, ey, bei Rotten Tomatoes, das ist viel zu geil, Alter. Von 35% bis 79% ist alles dabei.
Ja,
wow. Also die Leute, also durchweg irgendwie, bis zum fünften Teil, durchweg alle halt irgendwie durchgefallen, nur das Publikum fand es irgendwie geil. Und ja, danach hielt sich das immer so in der 80%-Riege halt die Waage, woraufhin ja Vin Diesel dann ja meinte, nur weil die Kritiker verstanden haben, was für eine Filmreihe das ist, nämlich dumm. Und dementsprechend ihre Erwartungen runtergesetzt haben und die dann 80% und mehr gekriegt haben bei irgendwelchen Kritikerportalen. Er dann meinte, ich verstehe nicht, warum die Filme noch nicht für einen Oscar nominiert waren.
Hey,
und der das wirklich ernst gemeint hat. Der will wirklich, der erwartet für diese Scheiße wirklich einen Oscar. Der ihm so rektal mit Vaseline vor versammelter Mannschaft eingeführt wird und alle applaudieren.
Ey, zudem sage ich nur, was Sarge über Dom sagt im ersten Teil, im Blut hat der Stickstoff, im Hirn ein Tank voller Benzin.
Jo.
Also mich hat tatsächlich der erste Film, um jetzt gleich schon mal konkret zu dem zu kommen, inspiriert. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, wir machen den Podcast ja jetzt schon seit fast 5 Jahren, aber ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Filmkritik geschrieben. Ich habe einen Absatz geschrieben. Stellt euch vor, das ist jetzt so in so einem Feuilleton-Teil in der Zeitung.
Bei IMDb oder was?
Nee, ich selber, für jetzt.
Ach so, für jetzt. Ich dachte, du hast wirklich mal so eine Nutzerrezension geschrieben. Nee. Das wäre
also
geil.
Also ich, Fred, bin ja eigentlich gar nicht so der Rollkragen-Pulli-tragende Filmkritiker, aber das hat mich inspiriert. Stellt euch vor, wir sitzen jetzt gerade vorm Lagerfeuer und lesen das jetzt im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen. ja, genau. Meine Filmkritik zu The Fast and the Furious 1. Ein Ensemble so unsympathisch wie Feinstaub. Eine Story so überflüssig wie ein Kolbenfresser. Ein Drehbuch, das ein Drittklässler auf einem öligen Werkstattlappen verfasst haben könnte. Und eine Inszenierung so fad wie der Automatenkaffee im Warteraum eines Kfz-Sachverständigen. Wer sich einmal danach sehnt, 103 Minuten durchweg unsympathischen Menschen beim Gasgeben zuzuschauen, wobei es die größte Leistung der Protagonisten ist, geradeaus zu fahren und im entscheidenden Moment einen kleinen roten Knopf zu drücken, wer den Mut aufbringt, 1,5 Stunden 90er-Jahre-Ästhetik in ihrer schlimmsten Form zu atmen und Kostüme zu ertragen, die aussehen, als hätte sie ein Bravo-Redakteur aus dem Kaugummiautomaten gezogen,
bra,
der ist bei The Fast and the Furious richtig. Doch das größte Verbrechen des Films ist nicht die kapitale Verharmlosung der Gefahren illegaler Autorennen oder Spezialeffekte, die nur im Vollsuff entstanden sein können. Den größten Akt der Barbarei findet man in Vin Diesels Dialogen. Egal wie schnell man ist, die Vergangenheit ist schneller. Um einen bekannten Literaturkritiker frei zu zitieren, ich finde es schlimm, dass ich das fast 2 Stunden erleben musste.
Sehr schön.
Ja, dankeschön.
Sehr gut.
Ja. Obwohl ich sagen muss, Freddy, ich stimme dir da nicht hundertprozentig zu.
Oho.
Ich habe den ersten Teil vor vielen Jahren gesehen und hätte, glaube ich, noch Gemeineres geschrieben als du jetzt. jetzt, wo ich ihn nach, keine Ahnung, 10, 15 Jahren oder so nochmal gerewatcht habe, habe ich festgestellt, dass ich den ersten, okay, ich muss zugeben, die ersten 20, 30 Minuten oder so, die sind wirklich grauenhaft schlecht. Mhm. Also die sind wirklich, die tun wirklich körperlich weh.
Mhm.
Aber ab dann irgendwann fängt der an, schon so ein gewisses RTL-2-Niveau zu erreichen, auf guckbarem Level, finde ich persönlich. Der zweite Teil wiederum ist, finde ich, ein kompletter Totalausfall. Wirklich auf voller Linie. Da stimmt gar nichts mehr dran. Aber im ersten geht's nachher. Also diese Nummer, dass du, also es gibt keine überraschenden Wendungen oder so, ne? Es ist einfach von Anfang an klar, wie dieser Film ausgeht, nach 2 Minuten.
Ja.
Ich meine, allein wie er da reinkommt und sagt, ich hätte gerne ein Sandwich, ah, okay, der ist ein Cop. So, ne, also es ist so billig.
Mhm.
Aber so, ne, irgendwie fand ich dieses Spiel so ganz nett, wie sie dann sagen, okay, jetzt helfe ich dir da und jetzt fährt er da hin und bla bla. Ich fand das schon okay.
Mhm.
Aber die ersten 20 Minuten, wie gesagt, und diese ersten 20 Minuten, wo sie ja wirklich nur geradeaus fahren, darum geht's. Ja. Dieser unsichere kleine Scheißer, der, sorry, aber so offensichtlich ein Cop ist und so offensichtlich nicht in diese Szene reinpasst. Also das ist wirklich von einem Idioten inszeniert worden, tut mir leid. Wie sie da irgendwie 20 Minuten lang gerade ausfahren, 10 Sekunden lang, 20 Minuten lang gerade ausfahren. Das ist einfach ja, nur
längst,
peinlich.
Die längste
ne?
Viertelmeile ihres Lebens. Ja. Unseres ja, Lebens.
Ja, unseres Kinolebens. Nee, das ist im zweiten Teil. Diese Scheiße, dieses Rennen am Anfang, wo 10 Minuten später noch ein Rennen kommt. Ja. 10 Minuten später fahren sie vor Leuten weg. 10 Minuten später machen sie wieder ein Rennen. Und dann so, Alter. Ja. Ne? Und das geht das den ganzen verfickten Film so. Und weißt du, was das Highlight des Films ist? Der Showdown. Wegfahren. Ey, Alter, ich...
Darum geht's in der Reihe, Alter.
Ja, da gut, nee, aber, da, nee, aber da muss nee, ich, aber, warte Teil, mal, aber selbst, nee, selbst,
wenn, ich selbst, bin grad, ich bin, ich bin nicht fertig.
Selbst wenn es darum geht in den Film,
einfach,
Tobi, muss
einfach
sagen,
ich rede einfach weiter.
Nee, Tobi, hat schon viel zu lange gesprochen, Alter,
bin
also, pass auf, wenn es darum geht, einfach nur dann.
Tobi, wenn du eine Pause einbaust, steigt der ist gnadenlos, Richard.
Ja, du weil Tobi gerade einfach, schon nicht zu Potte kommt.
Du darfst dich von Richard einfach nicht unterbrechen lassen, sonst redet er nämlich einfach weiter.
10 Minuten
du musst ihn mit seinen eigenen, du musst
ihn aufregen,
ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen.
Okay, jetzt mach ich bringe das Ding jetzt noch eben zu Ende. Ja, und das Ganze im zweiten Teil, ich hasse diesen zweiten Teil so sehr, dass ich den ersten Teil schon fast wieder vergessen habe. Das Ganze gespickt mit unfassbaren Sexismus. Also das ist ja wirklich richtig krass.
Ja.
So, ne? Und da kann ich nicht mehr leben, weil wir an der Stelle von 2003 sprechen. Also wir reden jetzt nicht von den 70ern oder 80ern. Ne? Diese Nummer mit vollgespickt mit den plumpesten und schwachsinnigsten Handlungssträngen, die ich je gesehen habe. Und ausschließlich Autofahren. Die fahren wirklich einfach nur Auto. Sorry, aber weißt du, wenn ich Bock habe, mir ein Autorennen anzugucken, dann gucke ich mir ein Autorennen an.
Guck ich mir Mad Max an, wenn es ein Kinofilm sein soll, ehrlich gesagt.
Ja, aber da, weißt du, ja. Da krieg ich wenigstens noch was anderes erlebt. Aber du siehst ja wirklich nur Leute, die Auto fahren.
Ja.
Und das ist, sorry, aber das ist nicht spannend.
Und das, aber da will ich später noch drauf eingehen, das vielleicht gar nicht mal gut, aber lasst uns mal in den ersten Film tatsächlich einsteigen. Also, Richard, du hast es vorhin schon kurz gesagt, das ist kein Geheimnis, das schlägt einem eigentlich in die Fresse, wenn man beide Filme kennt und vielleicht gesehen hat in den letzten Jahren. Die Story ist im Prinzip komplett abgekupfert von Gefährliche Brandung. Wie heißt er auf Englisch?
Point Break.
Point Break. Ja. Mit Keanu Reeves und,
hier, Dirty Dancing.
Dirty Dancing.
Wie heißt er denn?
Oh. Patrick Swayze.
Patrick Swayze. Ein Undercover, Cop infiltriert eine Gruppe von Leuten, die einen extremen und gefährlichen Sport betreiben, um eine Diebstahl- bzw. Raubserie aufzuklären.
So bescheuert, als ob irgendwie, weiß ich nicht, so Terror-Inline-Skater hier in Hamburg plötzlich einen Apple-Store ausrauben oder so, ey.
Ja, und das Ganze halt natürlich mit dem Problem, dass die dann Family werden. Ne? Also, ja. weil die Typen denen dann doch ans Herz wachsen und die dann doch nicht
weißt,
am Ende verraten
Tobi, können. Ehrlich gesagt habe ich mit deinem Hass an der Stelle irgendwo auch ein bisschen ein Problem. Du guckst die dümmsten Filme aller Zeiten und lobst die bis über alle Maßen, wenn du sie gut findest. Aber ausgerechnet jetzt hast du mit der Dummheit so ein Problem.
Nein.
Weil ich weiß, du guckst dir auch Filme an, die nicht mal so tief sind wie ein Wasserglas.
Nee, das ist auch vollkommen richtig. Deswegen verteidige ich ja die ganze Zeit den ersten Teil. Den ersten Teil verteidige ich. Den finde ich super. Also, super ist übertrieben. Aber
ja, das habe ich gehört in der Tirade.
Nein, da ging es um Teil 2, nicht um Teil 1. Teil 2, der ist kein stumpfer Film. Das ist ein schlechter Film. Gegen stumpfe Filme habe ich nichts. Ey, Vin Diesel, ich war früher ein Riesenfan von Vin Diesel. Teilweise bin ich das immer noch. Triple X halte ich für einen der besten Actionfilme ever. Und ich weiß, das stimmt nicht, aber ich finde das.
Ja.
So, ne? Und aber der zweite Teil von The Fast and the Furious ist, also Too Fast, Too Furious, sorry, der Titel ist schon scheiße, ist halt peinlich einfach.
Das also stimmt nix. Steigen wir in den ersten Film ein, The Fast and the Furious 2001. Dominic Toretto, Dominic Toretto, das ist der Vin Diesel.
Wir Vin Diesel mit einem anderen Namen eigentlich.
Genau. Also, Vin Diesel ist der Chef einer Tuning-Werkstatt und hat eine coole Gang, die illegale Straßenrennen fährt. Und die stehen im Verdacht, bei voller Fahrt auf der Autobahn, auf dem Highway oder Freeway oder was das war, so Lastwagen zu überfallen. Bei voller Fahrt entern die diese Lastwagen und klauen die DVD-Player da drin. Also das Hightech-Gerät des Jahres 2001.
Ja, ich habe mit Tobi mich neulich schon drüber unterhalten. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte meinen ersten DVD-Player 2002. Ey, wie oft. Und damals noch für 100 Euro oder so hat der gekostet.
Ey, aus der heutigen Sicht wirkt das vollkommen lächerlich, dass die da DVD-Player klauen. Aber damals war das nachvollziehbar.
Ey, das ist zu Zeiten, wo noch mit einer CD oder mit einer normalen Diskette die ganze Welt hätte lahmgelegt werden können in jedem Film.
Das siehst du ja sogar noch in dem Teil, also der lädt ja diese Software für das Chiptuning, lädt er ja über wie heißt der nochmal? Stevie, Jesse, der Nerd da aus der Gruppe.
Der Mad Scientist.
Ja, der lädt das über eine Diskette hoch. Also ja, über die Zeiten sprechen wir.
Ja, stimmt.
Ja. Gott, ey.
Und das Markenzeichen dieser Raubräuber, also ich habe ein paar Mal das Wort Diebstahl gelesen. Wir hatten das Thema ja schon, Unterschied Dieb und Raub. Wenn du Gewalt anwendest oder Gewalt androhst, dann ist es ein Raub. Das hier ist definitiv ein Raub. Mhm. Da wird ein LKW geentert und auf ihn geschossen. Und das Markenzeichen der Räuber ist, dass die diesen Unfall eben mit so Tuning-Cars machen, mit grüner Unterbodenbeleuchtung.
Erinnert ihr euch, als ich sagte, dass die ersten 20 Minuten dieses Films grauenhaft sind? Der Film beginnt damit, dass da ein Überfall stattfindet mit dem wohl auffälligsten Wiedererkennungsmerkmal, das man sich aussuchen kann, grün leuchtenden Autos.
Ja.
Und so, sorry, ey. Okay, ich verstehe, warum ihr schnelle Autos benutzt, warum ihr getunte Autos benutzt, weil die halt leistungsstark sind. Das ist super sinnvoll, ja, warum nicht? Aber macht dieses scheiß Licht aus, ihr Vollidioten.
Naja.
So, Überraschung. Die haben euch gefunden.
So. Auch Überraschung als kurzen Einwurf. Unterbodenbeleuchtung ist laut deutscher Straßenverkehrszulassungsordnung, liebe Hörer, nicht erlaubt.
Ja, da ich
und
noch
das auch zu Recht.
Deutschen Tuning.
Und das auch zu Recht, denn es sieht scheiße aus. Es sieht scheiße aus.
Aber I got a green glow on the marker.
Oder, also das ist jetzt...
Ja, stimmt, oh Gott.
Das ist ja jetzt nur subjektive Meinung, Leute, aber sag mal ganz ehrlich, ein Auto mit Unterbodenbeleuchtung, das sieht aus, als kommt das aus dem Kaugummiautomaten. Das ist doch scheiße.
Also so sollten die ja auch alle aussehen. Ich meine, The Fast and the Furious oder die gesamte Reihe bis zum fünften Teil, ist ja geprägt von allen Farben, die das Neon-Farbspektrum abdecken.
Ja, das stimmt.
Ich finde halt nur immer so geil, dass die immer offensichtlich sehr viel Zeit in diese getunten Karren investieren, um dann halt wirklich wie die Idioten sich gegenseitig zu rammen und solche Sachen. Wenn du denkst, so, ey, wozu gebe ich so viel Geld aus für Details, für irgendwelche Brandings, für irgendwelche Aufkleber und Scheiß und Lackarbeiten, die da haben, um die dann bei irgendwelchen illegalen Straßenrennen halt wirklich zu Schrott zu
fahren. Aber das machen ja nur die Bösen. Mit Absicht machen das ja immer nur die Bösen.
Ja. Trotzdem, genauso doof. Ja. Die haben ja genauso viel Arbeit da reingesteckt.
Das stimmt nicht mal. Im zweiten Teil, von dem ich ja so ein großer Fan bin, da geht der, fuck, ich hab seinen Namen vergessen, der Kumpel da von Paul Walker, der Initiator von diesen ganzen Rennen da, kommt doch am Ende.
Ludacris,
ja. kommt doch auf die Idee, da die Brücke hochzufahren, damit die da noch so drüber jumpen als cooles Endding. Dass dabei Karren kaputt gehen, war klar. Und damit hat er auch gerechnet, hat er auch gesagt. Und der ist einer von den Guten. Und der bringt die in Lebensgefahr. Hast du mal gesehen, wie hoch der dieses Ding fahren lässt?
Ja, gut,
der eine hätte draufgehen können, der ist da runtergeflogen und erstmal voll gegen eine Mauer.
Ja.
Also zurück zum ersten, der Undercover-Cop Brian, das ist der Paul Walker, im Prinzip ja der Star neben Vin Diesel der ganzen Reihe.
Ja. Und die 2001-Version von Terence Hill, optisch, müsste man drauf achten.
Ja, Mann.
Der dieselbe Fresse und dieselben Augen vor allem.
Voll.
Also der Paul Walker ist Undercover-Cop und der will die Gruppe, die Gang, die Straßengang infiltrieren, um mehr über diese Raubserie herauszufinden. Und
beste Polizei ever, ey.
Ja, ja.
Wir schicken mal unseren jüngsten, unerfahrensten, geilsten Streifenbullen dahin, der offensichtlich auch nicht fahren kann, also nicht gut fahren kann, und bringen dazu, jetzt die ganze Truppe da zu infiltrieren. Ja. Und er macht das auch echt beschissen, weil irgendwie eine halbe Stunde rein sagt er der ersten Person, dass er ein Bulle ist.
Der macht das wirklich beschissen.
Der ist wie Batman in den ersten Batman-Filmen, wenn er eine schöne Frau sieht.
Wem?
Willst du meine geheime Identität wissen?
Der Schwester von Vin Diesel sagt er das, oder?
Ja,
Paul Walker, um das vorwegzunehmen, ist ja eine tragische Berühmtheit, weil er 2013 ausgerechnet bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist.
Habe ich gleich noch ein bisschen.
Während den Dreharbeiten zu The Fast and the Furious 7.
Während der Dreharbeiten, stimmt, ja.
Naja, also Vin Diesel und Paul Walker, die beiden Hauptfiguren, die lernen sich kennen bei so einem illegalen Autorennen, bei dem der Paul Walker beinahe sein Auto zerstört. Da benutzt er diese Lachgaseinspritzung und schiebt dann voll die Halluzinationen mit so ganz billigen Special Effects, wo alles so verwackelt wird, wo alles so verwackelt und unscharf wird.
Ey, Freddy, ich finde das noch okay, ne? Weil, erste Mal und so, Low-Budget-Film und so weiter, völlig okay. Im zweiten Teil sieht das jedes Mal aus, wenn die auf diesen Nos-Knopf drücken.
Ja.
Als würden die in den scheiß Hyperspace gehen.
Ja, Mann.
Ja.
Als würden die auf Warp-Geschwindigkeit gehen.
Ich fand das heute, ich habe mir heute beide Filme nochmal angeguckt. Ich finde dieses, was da offensichtlich die 2000er, Anfang 2000er in den USA, was das für No Man's Wasteland gewesen sein muss. Kannst einfach deine Wagenpapiere setzen und das wird dann noch einfach so genommen. Kriegst du dann, du gewinnst ein Rennen und gewinnst die Karre von einem anderen. Also, der ja, muss da, damals halt, ja. gab es so kein Uber, da musst du nach Hause laufen. So, was für eine Scheiße, ey.
Ja, das ist halt so hochstilisiert. Das ist fast wie so einem Western, ne? So ja, die aber, Outlaws.
Ja, ja. Überleg ja. ja, genau, wie im Western. Hey. Die geben einen Haufen Kohle für diese getunten Karren aus, um sie dann bei einem Rennen als Einsatz ja. zu setzen. Ey, sorry, das ist doch so, also...
Ey, das ist, das mit dem Western ist gar nicht so blöd. Einer der ersten Einstellungen des Films ist ja, wie Paul Walker in diesen Saloon kommt. Ne? Alles ist so mega verschwitzt, super geldstichiges Bild, sieht aus wie ein Western. Er kommt rein, bestellt da das eklige Fressen, alle schwitzen die ganze Zeit, Vin Diesel sitzt da in seinem verschwitzten Hemd. Mhm. Und dann gibt's so einen Horizontshot, erinnert ihr euch, auf die Straße? Mhm. Die ganze Straße flimmert so ein bisschen und dann kommen halt so die Jungs halt so angeritten. Nur sind das da nicht, ist das da nicht eine coole Wüste, sondern so eine abgefuckte Straße. Ja. Und da kommen nicht coole Typen auf irgendwelchen Pferden, sondern ein Typ in einem blauen Auto und ein Typ in einem roten Auto. Die offensichtlich aussehen, als hätte Matchbox die designt.
Ja. Und wenn in der Fast and the Furious-Reihe eine Gruppe von Menschen sich von A nach B bewegt, ist es so, dass maximal zwei Menschen in einem Auto sitzen. Meistens fährt jeder in einem Einzelnen. Ja. Es ist eine ungeschriebene Regel der Fast and the Furious-Reihe, dass nie mehr als zwei Menschen sich in einem Auto aufhalten müssen. Bei dieser Latino-Gang ist es echt so, die fahren zu fünft mit fünf Autos in der Gegend rum.
Das ist... Das ist aber auch die Anfangsszene, wo die da das erste Mal diesen Laster überfallen, meine ich mal gelesen zu haben, dass der Regisseur das auch 1:1, ich nenne ihn mal Regisseur, dass er das 1:1 tatsächlich aus irgendeiner berühmten Western-Szene genommen hat, wo auch eine Kutsche überfallen wird.
Ja, wie gesagt, halt
nur mit schwarzen Autos.
Ja, der Anfang wirkt wie ein Western, dann wirkt es irgendwann wieder wie ein Limp-Bizkit-Musikvideo, dann wirkt es wie ein Surffilm, dann wirkt es wie ein Krimi. Also der erste Teil ist sich ja überhaupt nicht einig, was er sein will, vor allem nicht stilistisch.
Jetzt habe ich es endlich. Ich habe die ganze Zeit überlegt, weil so richtig so wie Tobi jetzt, dass ich einfach irrationalen Hass nur dem Film gegenüber aufbauen kann oder beiden, das habe ich irgendwie nicht mehr. Viel schlimmer eigentlich, weil was ist schlimmer als Hass?
Gleichgültigkeit.
Und genau das sind diese Filme für mich auch irgendwie. Ich akzeptiere zwar, dass sie da sind, aber sie gehen mir so derbe am Arsch vorbei, dass ich sie überhaupt nicht, also, weißt du, so.
Ja.
Er kann froh sein, dass er wahrscheinlich auf Film gefilmt wurde. Das qualifiziert ihn als Film, weil er auf dem Medium Film verwirklicht wurde. Aber alles andere zählt dazu nicht.
Also
von wann ist der Film?
2001.
Gamer?
2008, 2009 oder so.
Ah, okay. Weil Gamer ist der erste Actionfilm, der auf einer Digitalkamera gedreht wurde.
Actionfilm, ja. Der erste Digitalfilm war, die ersten Digitaldrehs waren Herr der Ringe.
Ja, klar, aber ich meine, das wäre jetzt krass gewesen, wenn der vorher, aber dann hätte es sein können, dass der tatsächlich nicht auf Film gedreht
wurde. Ja, aber Herr der Ringe kam ja im gleichen Kinojahr raus, 2001, ebenfalls auch der erste Harry Potter Film.
Oh Gott.
Und, ja.
Oh Gott, ey.
Und also der Herr Diesel ist am Anfang noch sehr abgeturnt von dem Paul Walker. Und sagt ihm, dass er ein scheiß Rennfahrer ist. Also er sagt ihm, du hast dein Auto nicht unter Kontrolle, du konzentrierst dich nicht, du hast den Fokus nicht, du bringst es einfach nicht. Ja. Also der Vin Diesel ist am Anfang richtig, richtig abgeturnt von dem Paul Walker.
Ich zitiere, egal ob du einen Inch oder eine Meile Vorsprung hast, gewonnen ist gewonnen. Das sagt er in dieser Szene, wo er so abgeturnt von ihm ist.
Aus für den Zuschauer nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen ändert Vin Diesel seine Meinung dann aber sehr schnell in den folgenden Filmsequenzen und integriert Walker immer mehr in seine Gang.
Wieso? Paul Walker rettet ihn?
Er rettet ihn und dann werden die zusammen von den Asiaten umgeschossen.
Und er schuldet ihm eine Karre und deswegen, als er dann noch in das Haus reinkommt, zu der Party, die natürlich schon läuft, und sagt, der Blindgänger hat mich gerettet.
Und dann gibt er ihm ein Auto und dann sagt Vin Diesel, ich wollte ein 10-Sekunden-Auto, keine 10-Minuten-Krücke.
Boah, geil.
Ja. Also das, ich sag mal, wie es bei mir als Zuschauer angeht, ich habe den ersten Film wirklich aufmerksam geguckt, ich habe mich gezwungen. Für mich kam es so rüber, er mag ihn nicht, er mag ihn plötzlich. So, war für mich nicht wirklich zu nachvollziehbar, wieso die sich jetzt näher kommen.
Ja, das ist wie im Kindergarten. Kriege ich dein Autochen, dann mag ich dich.
Ja. Und naja, der Rest der Story ist im Prinzip das 1x1 jedes Undercover-Cop-Films in der Geschichte. Walker baut eine Freundschaft zum Gangboss Vin Diesel auf und verliebt sich in dessen Schwester.
Wenn du ihr auch das Herz brichst, brech ich dir auch was.
Was wir vergessen haben, seine Schwester ist auch, was wir vergessen haben, die Schwester, über die wir die ganze Zeit reden, das ist auch Vin Diesel, nur mit Perücke.
Oh. Nee, das ist seine Freundin.
Das ja, ist auch Vin Freundin. Diesel, der kniet und eine Perücke auf.
Das sind alles Vin Diesel mit yeah. und ohne Perücke.
Paul Walker ist auch Vin Diesel.
Also der Paul Walker, der Undercover-Cop, bekommt dann natürlich Gewissensbisse, weil die Menschen, gegen die er ermittelt, ja tolle Leute sind, mit denen er jetzt Corona-Bier trinkt. Und und der Gangster-Boss Vin Diesel erfährt dann, dass Paul Walker Ermittler ist, dass der Ermittler ein Ermittler ist. Und der Ermittler lässt am Schluss dann den Gangsterboss laufen, wo nochmal ein Auto zerstört wird.
Und nochmal ein Rennen stattfindet.
Richtig.
Eine Viertelmeile lang.
Richtig.
Genau.
Und das war der erste Film.
Geil.
Ja. Also ich finde, erinnert ihr euch an den Edwin ganz am Anfang des Films? Das ist auch irgendein Rapper, ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
Ja Rule?
Ist das Ja Rule, der da in seiner Karre sitzt und einfach von seiner Jacke gegessen wird?
Ja, das
die Jacke
ist der viel zu großen Jeans.
Ja, das ist Ja Rule, ja. Edwin heißt er, der sagt nämlich auch noch so schön, eins, was Edwin genau weiß, ist, dass es nicht darauf ankommt, wie man neben seinem Wagen stehen kann, sondern wie man es fahren kann. Deep as fuck.
Ja, Mann. Yeah. Eins, was dir jeder richtige Rennfahrer sagt, ja.
Ja.
Ach Gott, ey.
Ja, das, also.
Diese ganze Tuner-Szene, so begabt die Leute darin auch sind, die sowas halt wirklich auch professionell machen, ne? Und wie viel Umsatz die auch macht und Co. Aber dieser Film tut euch echt nichts Gutes.
Nee.
Die Leute, die offensichtlich da eine Passion für haben, werden in diesem Film halt auch gezeigt, wie die, als wären die letzten Spastis und als hätte, sorry, aber jeder nur im Sinn, Rennen zu fahren und sorry, aber schlecht sitzende, viel zu enge Tanktops zu tragen.
Und Frauen zu ficken.
Ja, ja.
Also das ist sehr oft Thema.
Also
im Subtext, ne? Also so richtig Thema ist es nur so halb, diese halbjahre Liebesstory da zwischen Walker und Mia, so fuck it. Aber Thema, ne? Die ganze geile Schnitten hier. Guck dir, da hast du mal hier eine Schneckenparade. Ja, ja. Zitat Teil 2.
Ja, ja.
Übrigens, das ist eine Schneckenparade.
Besonders die ersten Filme, die sind wirklich, wirklich ganz brutal gespickt mit plumpestem Sexismus. Also wir reden hier von Männern, die einfach ungefragt mehreren Frauen gleichzeitig an den Arsch fassen und die Frauen finden das auch natürlich alle toll. Und umgekehrt ist es bei den Frauen so.
So hat sich mein Frauenbild geprägt. Durch solche sehr gut recherchierten
Milieustudien,
ja, danke.
Also umgekehrt ist es in den Filmen auch so, dass Frauen den Männern zusagen, mit ihnen zu schlafen, aber erst, wenn sie Rennen XY gewinnen oder ein bestimmtes Autosetup erwerben.
Ja.
Also der komplette Wertekatalog, ich drück's jetzt extra mal ein bisschen geschwollen aus, der komplette Wertekatalog dieser Figuren dort, der konzentriert sich auf diese Autos, auf dieses materielle Auto. Ich habe letztens erst mit unserem Cameraman, dem Xiaomi, eine Doku über australischen Film geguckt und da war auch der Tarantino drin und der meinte da als O-Ton, die Amerikaner hätten eine fast schon religiöse Fetischisierung von Autos. Also die Autos sind Götter in diesen Filmen und
wir als Deutsche, Alter.
Wenn du Sex willst, brauchst du ein Auto.
Ja. Und du musst ein Rennen gewinnen.
Ja. Ja. Und du musst cruisen können.
Ja, das ist egal. Du musst nur ein Rennen gewinnen. Cruisen musst du nur bei Need for Speed Underground 2.
Aber ich habe auch noch ein bisschen was zu der Tuning-Geschichte in Deutschland und der USA. Da gibt es tatsächlich, vielleicht erklärt sich dadurch dann einiges.
Ey, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Film absolut ekelhaft. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist das erste Mal in der Geschichte der Kack- und Sachgeschichten, wo ich über den Film spreche und auch nicht mal irgendwie ironisch sagen kann, oh, irgendwie stumpf und nett. Ich finde den ersten Film einfach nur ekelhaft. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich finde den so grundweg unsympathisch und beschissen. Und auch dieses Thema illegale Straßenrennen, was ja komplett verharmlost wird in diesem Film.
Mhm.
Also in diesem Film ist es ja wirklich so, dass die Zentimeter nah an einer Menschenmenge vorbeifahren mit diesen schnellen Autos. Eine Sache, wo im echten Leben leider schon häufig Menschen umgekommen sind. Und es wird halt, die Gefahr dieser Sachen wird vollkommen ausgeblendet in diesen Filmen. So, also es wird keine Sekunde auch nur, es wird keine einzige Sekunde mal thematisiert, ernsthaft, dass es eine gefährliche Sache ist. Natürlich geht es in dem Film um Spaß und um Rumkurven und um Rasen, aber das wird komplett ausgeblendet. Ja? Mhm. Und diese ganze Ästhetik, diese Unterbodenbeleuchtung, dieser eklige Neonscheiß, diese Drecks 90er Jahre Klamotten, dieser 90s Hip-Hop, diese, die haben die Kohle mit ihren Baggy Pants und ihrem Geld und ihren mega teuren Tuning-Karren, aber ihren Schmuddelklamotten, die sie Ich muss mir jetzt erstmal zurück. Ich finde die Filme so unsympathisch.
Ich weiß noch, Fred hat uns, als er es gesehen hat, er war auch hier im Studio und hat sich das angeguckt und hat sich, ich glaube, im zweiten Teil war das irgendeine Sequenz angeguckt, wo. Oder war es beim ersten? Keine Ahnung. Die sehen beide ziemlich gleich aus. Wo die ersten fünf Schnitte gezeigt werden, ist total geil. Also die kommen zu so einem Event. Das erste, was du siehst, ist eine Karre. Eine Mädel, wie es lasziv tanzt, ein Typ, der breakdanced und die nächste Szene gleich, wie sich Leute auf die Fresse hauen. Das ist alles, ist einfach alles dabei.
Der Anfang vom zweiten Teil.
Ne? Damit kommen wir direkt zum zweiten Teil. Ganz am Anfang, kurz nach den Credits oder ich glaube nach den Credits, gibt es eine Montage, wo die auf einer, also Montage, so verschiedene Bilder, die nacheinander kommen. Wir sind auf einer Party, auf einer Tuner-Party und da sieht man Schuhe, die vorne im Tuningcar so schlurfig rumtanzen, eine Frau mit Zöpfen, die einen Lolli lutscht und dabei fotografiert wird, lasziv, Männer, die sich einen Breakdance-Battle liefern und buchstäblich im nächsten Schnitt in einer Massenschlägerei enden. So, und in diesen 4 Sekunden hast du Fast and the Furious in a nutshell. Wenn du diese 4 Sekunden gesehen hast, weißt du, was da abgeht.
Ja, man, Autos, Titten und Gewalt.
Ja, und
Gewalt. Ich find's immer so geil, die schlimmsten hier Dominic Tourette-Syndromo, der macht immer die geilsten Überschläge und hat Unfälle und Scheiß mit seinen Autos. Und Vin Diesel, ist euch das mal aufgefallen, der steigt immer aus dieser Karre raus und hat nur auf seiner Glatze so ganz leicht Blut. Immer an derselben Stelle. Immer
nur am Ende Kopf. Hat er sich auch den Arm ausgekugelt.
Oh ja. Wart ihr als Jugendlicher schon mal auf einer Party?
Nee,
wo niemals. Wart ihr schon mal auf einer Party, wo so wo ich sag mal Hip-Hop läuft und es sind viele Leute da, die sehr, sehr, sehr so, ich sag mal, auf das männliche Stereotyp abfahren.
Eine Hausparty.
Und ihr fühlt euch irgendwie unwohl, weil so eine leicht aggressive Stimmung in der Luft ist. Wart ihr schon mal auf einer Party, wo eine leicht aggressive Stimmung in der Luft ist?
Ja, total.
Und
ja.
man das Gefühl hat, es gibt jeden Moment eine Schlägerei.
Ja, aber mit so richtigen Tieren Party. Also nicht so Partytiere, sondern wirklich so einfach so dumpfe Gorillas,
Testosteronmonster.
Die im Allem gleich eine Provokation halt irgendwie
so sehen. Fühle ich mich, wenn ich Fast and the Furious 1 und 2 angucke.
Mhm. Also witzigerweise ging es mir bei 1 nicht so. Also ich fand es bei 1 sogar noch nachvollziehbar. Wie gesagt, der hat die gleiche Handlung wie Point Break und Point Break war auch irgendwie cool. Auf eine total billige Kackart, aber irgendwie cool. Und der zweite, der ist halt wirklich genau das, was du da in dieser Szene siehst. Ne? Das ist, mehr hat dieser Film nicht, mehr passiert da auch nicht.
Ich finde diese Klamotten auch immer so furchtbar, wenn man das immer sieht, diese.
Ich find die ja geil, ne? Also die Klamotten von Paul Walker, die Nummer mit den Chucks,
ja, okay, diesen
Baggy Shorts.
Der hat ja diesen Skater-Style, aber was da sein Roman Pierce oder wie er heißt, was der da immer trägt, diese komischen babyblauen karierten Hemden mit den abgeschnittenen Ärmeln und diese viel zu weiten Baggy silber glänzenden Baggy-Hosen da noch dazu und die sehen alle aus, ey.
Ja, das waren die 2000er, Alter.
Also die ganze Ästhetik, um mal hier wieder geschwollen herzureden, ist auch super merkwürdig und widersprüchlich, der Fast and Furious Filme. Weil auf der einen Seite.
Ich finde aber geil, dass die Fahrer aber aussehen wie ihre Karren.
Ja. Nee, eben nicht, weil auf der einen, also behaupte ich, weil auf der einen Seite haben sie alle so, ich sag jetzt mal, nehmt's mir nicht übel, so schmuddelige Arbeiterklamotten halt an. Auf der einen Seite ziehen sie sich halt alle an wie Teenies in den 90ern, die in eine Disco gehen. So, Vin Diesel ist immer verschwitzt und hat einen Tanktop an. So, die meisten Leute da kleiden sich halt eher so wie jemand, der, ich sag mal,
in dem Limp Bizkit-Musikvideo zu sehen.
Genau.
Ist.
Auf der anderen Seite haben sie aber diese ultra teuren Autos, die, wie im Film thematisiert wird, teilweise mehrere hunderttausend Dollar wert sind. Vielleicht bin es auch nur ich, der das irgendwie widersprüchlich finde. Ich finde das strange.
Ja, das ist halt so ein bisschen die Nummer, dass die alles für ihr Hobby aufgeben. Ne?
Ja.
In dem Fall ist es halt ein Auto. Es gibt Leute, die geben ihr ganzes Geld für Eisenbahnen. Nachbildungen aus oder so. Da sind es halt eben Autos. Problem dann natürlich diese Illegalität, die dahinter steckt. Aber jetzt so, ja, das sind halt, die meisten, die wir da sehen, sind Schrauber. Ne? Also das sind irgendwelche Kfz-Mechaniker und mit Sicherheit nicht die hoch ausgebildeten Kfz-Mechaniker, sondern einfach ein paar Jungs, die einen Job brauchten und deswegen in einer Autowerkstatt arbeiten.
Ja, da gibt's
und die haben halt eine Sache, nämlich ein Hobby, das sind die Karren. Und das sind halt Jungs, von der Straße, wenn du so willst, ne?
Da ist doch im zweiten Teil aber halt auch diese Stelle. Übrigens, im zweiten Teil ist es so, die Asiatin, die einen pinken Wagen hat, trägt pinke Klamotten. Der Typ, der Spanier oder Mexikaner ist, im roten Wagen, hat rote Klamotten. Okay. Und Paul Walker hat eine blaue Hose zu seinem blauen Nissan da. Oder blau-silber oder
was? Du meinst Suki?
Ja.
Die hat tatsächlich einen Spruch, den ich richtig lustig finde, am ersten, zu Beginn des zweiten Teils, wo sie zu dem Latino da sagt, hier so, sei brav, Junge, und bück dich. Also, nachdem er sie so billig angemacht hat.
Ich wollte gerade sagen, das Auto als Modeaccessoire für den Fahrer, aber hier ist es ja eigentlich andersrum. Der Fahrer ist ein Accessoire des Autos.
Aber wo du es gerade sagst, weil du hast wirklich, die haben da die mega aufgetunten Karren, die mehrere wirklich Zehntausende Dollar halt irgendwie wert sind. Und als dann Paul Walker am Anfang vom zweiten Teil zu dem Rennen kommt und sagt, wollen wir irgendwie auf 5.000 erhöhen oder so den Einsatz, ich glaube, die fahren da um Monopoly-Geldscheine. Dass einer dann sagt, nee, das nicht, ist ihm zu teuer, muss ja die Miete noch reinkriegen. Denkst so, Dude, verkauf deine Karre, Mann, wenn du deine Miete nicht zahlen kannst. So, hast du noch ein Kind, kannst du dich füttern? Verkauf eine Felge!
Ja, vor allem, ohne Scheiß, verkauf die Karre und verzock sie nicht für Ume.
Ja, ne? Mann.
Also erstmal das oben drauf. Aber an der Szene siehst du auch die geballte Genialität der Inszenierung des zweiten Teils. Und auch das erste Teil, der ist auch ziemlich armselig inszeniert. Diese Nummer so, okay, für 3,5 fahren wir. Ja, wir fahren für 3,5. Ja, wir fahren für 3,5. Paul Walker taucht auch. Ich will auf 5 erhöhen. Ja, okay, ich erhöhe 5. Ja, okay, ich erhöhe 5. Und alle ziehen ein fertiges Bündel aus der Tasche. Wo ich mich dann frage, ihr habt doch mit 3,5 gerechnet. Wieso habt ihr 5 abgezählt dabei?
Ja, die wollten einfach noch, die wollten es noch regnen lassen, Tobi.
Stimmt, ich hab noch zufällig, ich hab hier noch ein Bündel, da sind jetzt 1.500 mehr drauf als geplant, die habe ich immer so bei mir.
Ich finde das auch so geil, dass halt irgendwie auch offensichtlich, weil normalerweise, weiß nicht, wenn du bei einem Turnier teilnimmst, ich kenne das vom Poker, und du da halt reinzahlst, dann kriegt der erste Platzierte, der kriegt was, der zweite kriegt was, dritte kriegt was und so weiter, ne? So wird, geht ja nach unten raus, wird das ja immer weniger. Und da ist es aber so, Paul Walker gewinnt das Ding, die anderen drei haben alle ihre Karren richtig derbe geschrottet und er kriegt den gesamten Pott. Na, schönen Dank.
Nee, der in der roten Karre hat ihn nicht geschrottet. Der hat sich ja nicht getraut, darüber zu springen.
Ja,
der
okay, aber trotzdem, aber die anderen beiden sind im Arsch.
Vor allem der sich die Miete nicht leisten kann, der Wagen ist im Arsch.
Und er kriegt die, und der Paul Walker kriegt da irgendwie, was sagt er noch? Ich überreiche meinem Kumpel hier ein richtig schönes Bündel von mehreren 10.000. Du dachtest so,
Ja, von knapp über 10.000. Also, aber was ich noch so bescheuert finde in der Situation, oder nicht in der Situation, generell in diesem Film, wenn deine Karre im Arsch ist, ja, wie gesagt, muss eine Menge Geld rein, dann gehst du halt zu irgendwem offensichtlich, meistens natürlich zu Dom, aber auch zu anderen Leuten, sagst du, ey, meine Karre ist im Arsch, wir kümmern uns darum. Dann bauen die da für 40.000 Euro irgendwelche Teile ein oder diese Schrottkarre, die Paul Walker im ersten Teil auftreibt, die 3 Szenen später the shit ist und ich dann frage so, Alter, wo habt ihr diese Kohle her? Ja. Ne, ich meine, bei Vin Diesel wissen wir es, der klaut Scheiß. Aber weißt du, wenn du das jetzt durchrechnest, die sagen, die haben mit den DVD-Playern und den Digitalkameras Zeug im Wert von knapp 6 Millionen Dollar geklaut. So, und am Ende des Films sagt er, okay, dieses eine Ding, sondern haben wir genug Kohle voll. Die sind zu viert. 6 Millionen durch 4 ist schon viel. Wieso müssen die noch ein Ding drehen?
Ja,
offensichtlich, weil die ganze Kohle verschenken an alle, die irgendwie, ey, ich hab einen Platten, geil, ich baue dir eine Nussanlage rein. Ich brauche nur einen neuen Reifen, ich kriege auch neue Felgen.
Aber jetzt mal konkret zum zweiten Teil. Too Fast, Too Furious heißt der zweite Teil. Da geht es darum, dass Paul Walker einen Drogenboss überführt, wieder als verdeckter Ermittler. Am Anfang wird er kurz suspendiert, weil er im ersten Film ja Vin Diesel hat laufen lassen.
Fred, da hast du den Film schon nicht verstanden. Er ist kein Cop mehr. Gut, er macht jetzt wieder die Arbeit als Undercover-Cop. Genau. Aber er ist kein Cop.
Genau.
Er macht trotzdem genau das gleiche wie im ersten Teil.
Genau, er wird dann aber wieder irgendwie da reingezogen. Und da steht halt ein billiger Krimi-Plot so ein bisschen im Vordergrund. Das Ganze wirkt so ein bisschen möchte gern Miami Vice-mäßig. Der wird häufig mit Miami Vice verglichen, der zweite Film, weil es im ersten
weil's in Miami spielt.
Im ersten Film war es hauptsächlich Nacht. Der zweite Film ist relativ sonnig und die Leute sind luftig gekleidet. Und es geht um
echt nicht gemerkt.
Und es geht um Kriminalfälle halt so in
Miami.
In Miami, in der Sonne. Und
für mich war der zweite nur sehr Bad Boy-esque.
Und im zweiten Film, also mein subjektiver Eindruck war tatsächlich, dass im zweiten Film Autorennen und das Thema Tuning Cars weniger im Fokus steht als im ersten Teil, sondern dass es im zweiten Teil tatsächlich mehr um diesen billigen Krimi-Scheiß geht.
Wirklich? Das Gefühl hattest du?
Hatte ich tatsächlich.
Ich habe irgendwann, ich bin wirklich im Laufe des Films irgendwann aufgestanden und ohne auf Pause zu gehen pinkeln gegangen, weil die schon wieder ein Rennen gefahren sind. Also im ersten Teil siehst du, glaube ich, 2 Rennen oder 3. Ja. Und dann aber halt immer nur diese Viertelmeile. Also wirklich immer nur buchstäblich 10, 15, vielleicht mal 20 Sekunden. In dem Teil, also pass auf, es gibt das Rennen am Anfang, das echt lange geht, ne? Dann gibt es das Rennen, wo sie, ne, dann gibt es noch ein kurzes Jetski-Rennen. Dann gibt es ein Rennen, wo sie versuchen, diese anderen beiden Autos zu kriegen, das auch echt lange geht, weil die 4 Runden, also 4-mal diese Strecke fahren. Dann fahren sie einmal vor diesen Cops weg. Dann gibt es dieses Test-Ding von wegen, holt mir den Scheiß aus dem Lamborghini, wo dann, aus dem Ferrari, wo dann nur die Zigarre drin war.
Das ist jetzt nicht chronologisch für die Leute, die den Film kennen.
Nee, stimmt, ich habe 2 Sachen jetzt vertauscht, ne? Ja. Und dann gibt es, warte.
Nee, genau, dann kommt die alle aus dem Lagerhaus da raus.
Genau, dann gibt es das Wegfahren vor dem. Nee, dann gibt es erstmal das Dahinfahren zu der Kohle. Dann gibt es das Wegfahren von der Kohle zu diesem komischen Lagerhaus. Dann gibt es dieses mega krasse Wegfahren von 50, 60. 1000 Autos gleichzeitig.
Die da alle aus der Lagerhalle rauskommen, ja.
Dann gibt es eine Verfolgungsjagd mit dem Boot, wo sie auf dem Boot nachher landen. Und also, das sind jetzt insgesamt 11 gewesen.
Ja, du hast recht. Aber so vom Gefühl her, das Auto an sich, also wegfahren auf jeden Fall eine Riesenrolle. Vom Gefühl her hat für mich das Auto an sich oder das Auto als Handlungsding irgendwie eine kleinere Rolle gespielt als beim ersten.
Es geht halt nicht mehr um Tuning. Die Autos sind immer schon fertig.
Der Film gewann übrigens den wichtigsten Filmpreis der USA, den Teen Choice Award in der Kategorie Movie Chemistry. Also das ist eine Kategorie, wo eine gute Chemie zwischen Leuten ausgezeichnet wird.
Das ist bestimmt, weil die so auf Bro und Bra gesagt haben.
Und diesen Preis gewann tatsächlich Paul Walker und sein Auto.
Sein Auto, okay.
Also Paul Walker für die Chemistry mit seinem Auto gewann diesen Teen Choice Award.
Du meinst das Auto, was er am Anfang fährt und dann weg ist? Das Auto, was er als zweites bekommt und dann weg ist? Oder das Auto, was er am Ende einfach austauscht und dann in ein Boot fährt?
Ja, und dieses hässliche, dieses silberne Auto mit diesem pinken Spinnennetzmuster da drauf.
Der Spider, der Nissan Spider.
Das aussieht wie ein Mauspad aus den 90ern. Das sieht so scheiße aus, dieses Auto.
Stimmt, das sieht wirklich aus wie ein Mauspad.
Ich finde das, ich verstehe das halt auch nicht irgendwie, dass dieses überbunte und so ganz billig auffallen halt, ne?
Billig auffällig sind, das trifft es ganz gut.
Also das ist echt eine Zeitreise. Es tut mir auch leid, dass ich mich da manchmal in Rage rege, aber ich kann diese Ästhetik nicht mehr nachvollziehen.
Das ist so dieses, man sagt ja auch immer so schön, in Amerika hat ja keine Kultur, sondern sie nehmen ja nur die Kultur aus Europa und leben sie aufs Exzessivste halt aus. Ne? Und das hast du da halt auch schon wieder. So, dass du halt, weil Deutschland ist ja tatsächlich, wir sind ja Tuning-Weltmeister, allerdings was Leistungen angeht.
Was?
Wir sind Autotuning, ja, ich hab da gleich noch was zu, aber wir sind, um es vorwegzunehmen, wir sind Autotuning-Weltmeister, was die Leistung angeht. Was den Look und Lautstärke und diese ganzen illegalen Scheiße mit irgendwie Spinner-Wheels und riesengroßer Heckspoiler und Unterbodenbeleuchtung und so ein Scheiß angeht, das sind die Amis. Das sind alles die Amis. Also die haben auch wieder was übernommen und bis ins Exzessive halt hochstilisiert.
Ja, und alles in Plastik gegossen.
Ja, Mann. Und dieser komische Perlglanzlack, der vom Weiten halt irgendwie schon schimmert und so, ey, furchtbar. Furchtbar. Kleiner Funfact, Paul Walker kann tatsächlich gut fahren, konnte. Entschuldigung.
Ja, das stimmt. Der ist auch
seine Stunts selber gefahren.
Der ist auch tatsächlich mehr oder weniger in einer Werkstatt groß geworden. Mhm. Also der hat auch sehr viel Zeit seines Lebens in Werkstätten verbracht. Also nachher auch noch, also nachdem er schon berühmt und krass war.
Also man kann sich über die Qualität der Filme echt auslassen und das tun wir ja auch hier.
Ich meine, das Stuntfahren, wenn sie wirklich gefahren sind, das ist in beiden Filmen schon ziemlich cool.
Ja, das schon.
Das Stuntfahren wirklich ist richtig geil, aber meistens sitzen also, die ja an irgendwelchen Dummies und werden ja tatsächlich nur hin und her gefahren.
Über die Qualität kann man sich wirklich auslassen. Was tatsächlich unbestritten ist, ist die Bedeutung der Filmreihe, ist der Impact auf die Popkultur, wie wir immer so schön sagen. Also der erste Film kam nicht aus dem Nichts, sondern es gab wohl Ende der 90er Jahre tatsächlich so einen kleinen Tuning-Boom in den USA und auch international. Ja, wo das ganze Thema Autotuning hochgekommen ist. Und da sprang der erste Film im Prinzip drauf auf. Und die Filmreihe hat einen riesengroßen popkulturellen Fußabdruck hinterlassen. Die ersten Filme gaben der ganzen Autotuning-Szene nochmal einen weiteren großen Push. Und ein sehr griffiges Beispiel beeinflussten zum Beispiel die Ausrichtung der Need for Speed-Reihe. Need for Speed, eine der ältesten Autorennspielreihen, die es ja schon seit den 80ern, glaube ich, gibt. Mhm. Und bei Need for Speed ging es am Anfang eher um Luxusautos, also um, ich sag mal, hochwertig sind die Tuning-Autos ja auch, aber eher in einem in einem billigen Ding. Oh, heute hassen mich die.
Ja, das ist
Tuner werden gemein, mich heute ja hassen. Du bist bei den ersten Need for Speed Teilen, da bist du halt eine Corvette gefahren oder ja, ein Ferrari
so
oder
Edelautos.
Genau, richtige oder ein ganz geilen AMG, Mercedes oder so. Da bist du halt irgendwelche, sorry, aber Luxusmarken dann halt gefahren und bist ja vor der Polizei weggefahren.
Ja.
Und dann kam ja Need for Speed Underground.
Genau, Need for Speed Underground, da änderte sich tatsächlich die Ausrichtung der Need for Speed-Reihe ein bisschen, denn plötzlich kamen Tuning-Cars. Plötzlich bist du nicht mehr in Aston Martin gefahren, sondern halt so einen aufgemotzten Honda.
Ja, so ein Honda Civic.
Ja.
Ich fand Need for Speed Underground 1 und 2 aber auch ziemlich geil. Ich habe das super gerne gespielt. Ich spiele Underground 2 spiele ich heute noch gerne.
Also Underground 2 habe ich damals auch auf der PlayStation 2, war es, glaube ich, gezockt. Und ich fand das schon fett, das hat mir schon Bock gemacht. Aber ich konnte in der Realität mit dem Kram nichts anfangen.
Ey, Dito, ich war immer froh, wenn ich die Logos der einzelnen Automarken erkannt habe. Weil ich andere Freunde, die konnten dir vom Weiten schon sagen, was für ein Modell das ist.
Ja, und von welchem Tuner dieser Aufkleber ist. Und
ja.
So. Nicht, also das war tatsächlich bei uns in der Schule auch ein Thema. So, ne? Das war ein Ding. So in den frühen 2000ern, so, ne? Gerade die ersten Führerscheine gingen so rum in meinem Bekanntenkreis und da war dann eben auch immer, ich habe hier ein Polo, lass den mal aufmotzen.
Ja,
bei uns so, also war das auch. War ein Riesenthema. Auch das Thema Untergrundbeleuchtung, ich wusste, dass das illegal ist, weil das damals halt ein Thema war. Die Leute bei uns in der Schule wollten Untergrundbeleuchtung haben.
Ja, bei uns war das auch dadurch, durch die Nähe zu Polen halt zum Beispiel halt auch und die meisten, ich kenne das auch noch, dass viele so mit 16 fangen ja viele dann noch, wenn die von der 10. Klasse dann abgehen, fangen ja viele dann noch ihre Berufsausbildung an. Mhm. Ja, auch viele Leute gehabt, die dann in der Zeit halt auch ihre erste Kohle genommen haben für einen Leasingvertrag, dass die sich irgendeinen 3er BMW oder Audi holen können und dann sind die damit nach Polen geballert oder zum Kfz-Mechaniker ihres Vertrauens und haben den tiefer legen lassen, eine Schürze dran geballert und den in irgendeiner Neonfarbe lackiert und sind dann so durch Schwedt halt gecruised. Das war eine Zeit lang, war das auch echt die Pest, Mann, ey.
Ja.
Finde ich vollkommen irre. Ja. Junge Leute, die vielleicht sogar noch einen Kredit aufnehmen oder sich so teure Leasingraten dann aufbinden.
Ich sage, ich verstehe die Logik dahinter
für
nicht.
So ein protziges Auto.
Macht dich das jetzt glücklich? Ist das jetzt toll?
Vor allem, kennt ihr den Film Manta Manta?
Ja.
Da gab es einen, der hat in seine Schuhe gepisst.
Ja, vor allem, also ich meine, der Film ist vom Inhalt her nicht groß anders als Need for Speed. Als Too Fast and Furious.
Das stimmt. Das
ist der gleiche Film.
Das ist vom... Die waren dann nicht so krass aufgemotzt bei Manta Manta, die
Doch,
Autos.
Alter, warte, ich zeig dir mal ein Foto davon.
Aber so der Lifestyle ist derselbe eigentlich.
Also,
aber der Film hat sich
selbst
ja
das,
selber noch
selbst
lustig
das,
gemacht.
Das Rennen halt, ne? Also da gibt's auch ein Rennen, wenn du verlierst, gehört mir deine Karre.
Stimmt. Ist ja. Fast and Furious ein Reboot von Manta Manta?
Das ist die Karre vom Schweiger da in dem Film.
Oh ja,
der Manta.
Dieselben halt. Neonfarben.
Ja, du hast recht.
Ach, diese Karosserieverbreiterung da und das alles, Junge, ey.
Ja, und der Film ist von 91, ne? Also ziemlich genau 10 Jahre älter. Ist der gleiche Film.
Also man muss zur Verteidigung dieses Stils, wie diese Autos da aussehen, muss man sagen, das war eine andere Zeit. Damals fanden auch wir noch andere Sachen cool als heute. Ich glaube, heute werden die Sachen, wenn die aufgetunt werden, auch nicht mehr so vollgeballert mit Tribal-Aufklebern und mit Neon-Scheißdreck wie früher.
Schweiger hat aber fast die gleichen Klamotten dann wie Vin Diesel.
Ja. Schweiger war Vin Diesel, bevor es Vin Diesel gab.
Nee, heute gibt's wohl unter den Tunern, also die größte Tuning-Szene, was so Aussehen und Leistung angeht, ist natürlich, wie kann man es anders erwarten, in Hamburger und School-Shooting-Start, Amerika. Mhm. Und da gibt's so richtig drei Sparten, haben sich halt durchgesetzt. Das sind die Luxus-Tuner, die Nostalgie-Tuner und die Super-Tuner.
Ui, also Nostalgie-Tuner erklärt sich, glaube ich,
ja, die kaufen halt selbst, alte Modelle und versuchen die entweder mit neuen Sachen oder mit Originalsachen, die sie selber halt aufgebessert haben, halt wieder geil zu machen. Mhm. Ne? Dann die Luxus-Tuner, ja, same, ne? So, die nehmen sich irgendwelche Luxus-Karosserien und machen die, also die versuchen noch das Letzte aus dem Lambo rauszukitzeln.
Hauptsache teuer.
Genau, und die Supertuner, das sind halt sowas wirklich, die führen die Technik schon ab absurdum.
Also da geht's nur um Leistung,
das ist so, ne? Pimp My Rides, da ja, Leistung, und das sind auch die Leute dann, die den kompletten Rücksitz mit TFT-Monitoren dann ausgestattet haben und solchen Sachen, weißt du? So à la Pimp My Ride.
Ja, diese ganze
so, wir haben dir ein Aquarium in deinen Wagen gebaut. Sehr geil, das steigert den Verbrauch nur um das 1500-fache. Danke.
Abgefahren, ey.
Dafür mussten wir nur dein Airbag rausnehmen. Ja, yeah, geil.
Tuning.
Die sind übrigens nie angeschnallt in den Filmen. Außer in Fast and Furious 2, da sieht man, dass die Polizisten angeschnallt sind und die beiden Typen, die sie mit den raussprengen, da die beiden Mafiosi. Sind die einzigen angeschnallten Menschen.
Die fahren auch immer, die Bullen sitzen auch immer da, werden so geil von obersichtig in den Wagen gefilmt und sitzen auch immer da wie so Omas, sind angeschnallt und haben immer auch die Hände wie 10 vor 2, wohingegen die Tuner immer mit der linken Hand am Lenkrad noch nach links und rechts gucken. Und
der rechts am Schaltknüppel.
Und rechts am Schaltknüppel und diese Wagen offensichtlich 12 Gänge haben.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, weil die Hörer auch schon, glaube ich, jetzt mich, Fred, selten so angepisst erlebt haben wie in der Folge. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich bei diesem Thema selbst dabei erwische, wie ich große Vorurteile habe. Ich glaube jetzt nicht, dass wir viele Leute aus der Tuning-Szene in der Kack- und Sach-Hörerschaft haben, vom Gefühl her. Unsere Hörer sind ja eigentlich eher so, ist ja eher so die Metal-hörende Kartoffel, so wie wir selber.
Ja,
aber
der Pendler, der was über Filme wissen möchte.
Genau. Aber so, also, fühlt euch bitte nicht persönlich angegriffen, wenn es euch betrifft. Ich habe Vorurteile tatsächlich gegen Leuten, die dieses Hobby betreiben. Ich habe das Vorteil, dass diese Leute sehr dumm sind und sehr oberflächlich, auf materielles Zeug bezogen und auch sehr unvernünftig sind. So, ich weiß, da bediene ich jetzt absolut Klischees, aber sag doch dazu mal was. Beendet doch mal diesen Satz von mir.
Achso, wir jetzt?
Ich denke beim Thema Tuning. So, jetzt mal ganz ehrlich, ich denke beim Thema Tuning an jemanden, der sich für ein paar tausend Euro Felgen kauft, aber nichts zu fressen zu Hause hat, deswegen. Ich denke beim Thema Tuning an Leute, die ihr Selbstwertgefühl durch irgendwelche Stereoanlagen im Kofferraum aufwerten müssen. Ich denke beim Tuning an Leute, die sich nicht anschnallen beim Fahren. Ich denke beim Thema Tuning an Leute, die vollkommen unvernünftig fahren, die auf der öffentlichen Autobahn Rennen veranstalten, wo Unbeteiligte gefährdet werden. Ich denke an illegale Rennen, wie das, was vor ein paar Jahren, wo in Berlin ein Unbeteiligter leider natürlich mal wieder gestorben ist bei so einem illegalen Rennen. An solche Dinge denke ich, wenn ich an Tuning denke. Geht euch das nicht auch so?
Ich denke vor allem an die Leute, die damals in Goch vorm Meckes rumgehangen haben. Das war, also es war so ein bisschen das Bild. Und ich will auch wirklich niemanden beleidigen. Das war das Bild, das wir damals so mit 18, 19 hatten.
Ja.
Der Inbegriff des dumm, aber glücklich waren die Tuner vor Meckes in Goch. So, das waren so, die wirkten immer gut gelaunt und hatten offensichtlich keine Sorgen, außer wie kriege ich meinen Auspuff sauber. So die Nummer.
Ja.
Und weiß ich nicht. Also, das ist wahrscheinlich auch ein Klischee und ich will auch wirklich niemanden beleidigen. Ich kenne auch tatsächlich Leute, die also privat auch, die an ihrem Wagen so rumgeschraubt haben. Mhm. Ein Kumpel von mir hatte damals auch so eine Innenbeleuchtung, weil er die Untergrundbeleuchtung nicht durfte. Deswegen hat er praktisch das Pendant nach innen gebaut, dass der Wagen von unten so rot leuchtete.
Oh,
fantastischer Typ und der war auch alles andere als dumm. Also, ich kenne auch Leute, die normal ticken oder normal intelligent sind und Tuner waren. Ne, aber dieses Klischee, von dem du, der hat auch keine Rennen gefahren, ne, aber so dieses Klischee, was du meinst, das ist auch wirklich etwas, und das ist ja das, was wir in The Fast and Furious sehen. Da sehen wir ja nicht vernünftige Leute, die ein lustiges Hobby haben, sondern wir sehen einfach Vollidioten.
Bescheuerte, ja.
Genau, die wirklich, Alter, im ersten Teil, ne, diese ganz emotionale Nummer, wo Paul Walker Vin Diesel dann gehen lässt. Niemand spricht über den Typen, dessen Karre Vin Diesel da gerammt hat und weswegen er diesen Unfall hatte.
Ja.
Der ist frontal gegen einen anderen, unbeteiligten Menschen gefahren.
Ja.
Redet keiner drüber.
Ja.
Im zweiten Teil, diese Verfolgungsjagd auf der Autobahn, dass da ein Polizist von einem LKW zerquetscht wurde. Redet keiner, nee, das war der Mafiosi, der von einem LKW zerquetscht wurde. Redet keiner drüber.
Meistens drehen die sich nicht mal nach denen um.
Eben, und die Polizisten bei dieser krassen Verfolgungsjagd über den Highway, da gab es so heftige Unfälle, da muss es ohne Ende Tote und oder verletzte Cops gegeben haben. Redet kein Mensch drüber. Aber wehe, Vin Diesels Karre hat einen Kratzer. So, ne? Also, das ist so diese Stilisierung, die wir da sehen. Das sind halt oder sagen wir so, der Tuner aus The Fast and Furious hat im Prinzip diese Vorurteile, die du hast, die ich hab, die Richard hat, geprägt, denke ich mal. Weil die haben, ich weiß nicht, wie Tuner vorher waren, aber seit der Fast and Furious ist, wenn man das Wort Tuner hört, denkt man an diese Vollidioten, die in Berlin Leute totfahren.
Da muss ich mich jetzt mal ganz kurz einmal rausnehmen. Ich habe keine Vorurteile gegen Tuner, ehrlich gesagt.
Achso, ja,
Weiß ich nicht, mein Empfinden bei denen ist immer so, mir war das immer alles sehr egal. Mir waren die immer einfach sehr, sehr egal, weil für mich waren die immer das Gleiche. Also, ich sag's mal so, wenn das halt dein Hobby ist, dann ist das dein Hobby, dann ist das okay, aber geh mir, also ich sag, ne? So, eine Religion zu haben oder ein Hobby ist wie einen Schwanz zu haben, wenn du ihn rausholst und mir ins Gesicht hältst, haben wir ein Problem. So.
Ja.
Ungefragt, genau, wenn du ungefragt rausholst und mir ins Gesicht hältst, dann haben wir ein Problem. Und für mich waren die immer so das Äquivalent wie von jemandem, der so einen Schrebergarten hat, weißt du? Jemand, der mit so einer Pinzette oder mit einer Nagelschere seinen Rasen halt irgendwie pflegt. Weil ich mir immer denke, was bringt einem denn das? Ich meine, die Welt applaudiert nicht dem, der den neonfarbenen Wagen halt irgendwie hat mit dem lauten Auspuffrohr und damit durch das Wohngebiet halt irgendwie fährt. Ne? Die Welt applaudiert solchen Leuten nicht. Und ich fand's halt immer so, ich dachte mir halt immer, okay, gut, solange es niemanden verletzt, womit ich auch ein Problem habe, ja, sind diese illegalen Straßenrennen. Aber ansonsten waren da, gehe ich durch solche Leute meistens einfach durch. Weil mir das einfach egal ist, was die machen. Und das Einzige, woran ich es nur mal gemerkt habe, dass es mich wirklich stört, einmal, als ich selber in so einer getunten Karre gesessen habe, als Beifahrer, und der genau wie du es gesagt hast, so innen drinne, so flackernde, sich immer wieder wechselnde Beleuchtung hatte. Und wir sind so mal in irgendeinen Club gefahren, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass mir der Weg dahin und dann, weil der direkt vor diesen Laden fahren musste in Berlin, mir das so arschpeinlich war, dass ich gesagt habe, fahr doch mal bitte ums Eck, ich steig hier nicht aus deiner Karre jetzt hier aus, um mich dann da anzuschauen. Stellen vorm Türsteher und zu sagen, ich würde hier gerne reinkommen. So, nee, Mann, die schicken mich sofort. Wenn ich dann zurückgeschickt werde, bin ich doch der Affe jetzt hier, ey.
Also, das ist halt alles eine riesengroße Umweltschweinerei ist, was da halt auch rausgeballert wird an Benzin und an Kraftstoff und Gedöns. Da will ich gar nicht drüber reden. Da kann jeder, der noch 10 Gehirnzellen im Kopf hat, sich selber seine Gedanken dazu machen.
Ja, da denke ich mir wenigstens, ich mache selber auch genug unvernünftige Sachen. Aber ganz ehrlich, Tuner sind mir egal. Wirklich, es ist mir nicht.
Ich find's scheiße. Aber über das Thema illegale Straßenrennen will ich tatsächlich wenigstens kurz reden. Diese Street-Racing-Szene entstand bereits so in den 1910ern in den USA, kam aber erst, in den frühen 2000ern so richtig nach Europa. Das kann tatsächlich niemand jetzt nachweisen, auch natürlich. So, das können wir jetzt wissenschaftlich schlecht nachvollziehen oder nachforschen. Aber es ist schon auffällig und viele Leute sind schon der Meinung, dass das stark inspiriert war durch dieses Medienphänomen The Fast and the Furious. Und das, was wir hier bei The Fast and the Furious sehen, das sind sogenannte Drag Races, auch genannt Beschleunigungsrennen. Und naja, die grundsätzlichen Regeln kann man in einem Satz beschreiben. Das Ziel ist, eine gerade Strecke aus dem Stand heraus möglichst schnell hinter sich zu rennen.
Ja, fahren und schalten.
Genau, und das sind klassische Viertelmeilenrennen, die wir hier bei Fast and Furious sehen. Eine Viertelmeile, das sind circa 400 Metern. Und diese spezielle Art des Autorennens entstand, Überraschung, in den USA. Und das finde ich interessant, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als da viele Flugfelder leer standen. Da sind die Jugendlichen mit ihren Muscle Cars auf die Flugfelder gegangen und haben da, weil da kann man schön gerade ausballern, haben da diese Beschleunigungsrennen gefahren.
Ja. Ja, das ist ja auch okay.
Ey, das ist, ganz ehrlich.
Das sollen sie machen. Ja. Also wirklich jetzt.
Da wird niemand gefährdet, abgesehen davon, dass da halt mega viel Benzin verballert wird. Schadet das keinem.
Ja.
So.
Ja. Also das finde ich völlig okay.
Ja. Leider gibt es bei diesen Rennen halt aber auch, ne, wie es so sind, ist, die Menschen sind unvernünftig. Es gibt regelmäßig aber auch Verletzte und Tote, wie 2016, als auf dem Berliner Kurfürstendamm ein unbeteiligter Autofahrer ums Leben kam. Oder 2017 gab es in Mönchengladbach einen Fall mit leider wieder einem unbeteiligten Toten. Und solche Unfälle sind zum Glück selten. Also ich will das jetzt auch nicht überdramatisieren. So, es sterben jedes Jahr viel, viel, viel mehr Menschen, weil sie einfach auf dem Bürgersteig halt angefahren werden oder so oder mit dem Fahrrad ohne Helm unterwegs sind, viel mehr Menschen. Aber es ist trotzdem tragisch, Mann, vor allem, weil das halt so oft so unbeteiligte Leute sind, die einfach das Pech hatten, dabei zu sein. So, es fühlt sich ja einfach nicht gut an, Mann. Und nennt mich pingelig, wenn ich den ersten Film sehe, dann gehen mir diese Bilder durch den Kopf tatsächlich. Ich find's auch schräg, dass ich bei anderen Gewaltorgien wie bei Kick-Ass mir einen Arsch darüber ablache, dass Hit-Girl 100 Leute totballert mit Maschinengewehr, dass ich bei so einem albernen, stumpfen Scheißfilm wie Fast and the Furious aber eine Wut im Bauch kriege, weil ich an die Bilder von diesen Straßenrennen denken muss.
Ja, es ist halt sehr viel realer, ne? Weil genau diese Dinge ja passieren. Jetzt nicht diese Untergrundbeleuchtung, wir entern Trucks, sondern eben wir sperren eine Straße ab, was sie im zweiten Teil, sperren sie die Straße ja wenigstens ab. Das machen sie im ersten ja gar nicht. Tatsächliche Straßenränder-Dingsen, das ist halt so nah an der Realität, dass das im Prinzip keinen Spaß macht. Ne? Also gerade, wie gesagt, da am Ende dieses letzte Drag Race, das sie da fahren, da wird ein Unbeteiligter verletzt. Wie stark, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er da mit seiner Karre gegenballert. Anderes Thema. Die Stilistik der Trucker in The Fast and the Furious. Es gibt zwei.
Das ist ja mal mein Themawechsel.
Ja, fällt mir gerade ein, dass ich darüber reden wollte.
Alter, jetzt hättet ihr mal gerade Fritz und meinen Blick sehen sollen. Tobi versucht das hier echt professionell rüberzubringen. Und Fred und ich kriegen das Stirnrunzel der Verdammnis.
Tobi, ich bin interessiert. Mal gucken, wo das hinführt.
Ja, weil da wollte ich eigentlich schon früher drüber reden. Ich hab's nur vergessen. Und ich dachte mir, komm, brechen wir dieses ernste Thema jetzt mal ab. Wir sehen in Fast and Furious 1 und 2 sehen wir drei Truckern. Wenn ich mich rechne, sind 3 oder 4.
Alter, darauf hast du geachtet,
Mann? Hab ich, witzigerweise ja. Oh. Weil, das liegt am Ende vom ersten Teil, da ist es mir aufgefallen und im zweiten Teil kommt das dann nochmal. In dem Film sehen wir die Trucker nicht. Wir sehen die Trucks, aber wir sehen den Trucker nicht. Am Ende vom ersten Teil sehen wir den Arm, der die Schrotflinte hält, aber wir sehen das Gesicht nicht.
Das stimmt.
Was die
Trucker. Was heißt das jetzt? Weil du gehst,
Nee, pass auf, bei den anderen ist es mir nicht aufgefallen. Die Action-Szene, wo der Trucker mit der Schrotflinte auf sie ballert, die ich, so sehr ich den ersten Film verabscheue, die Sequenz.
Die Szene ist voll geil.
Also die Sequenz, die Szene, wo er da an dem Truck hängt und der Trucker ballert aus dem Fenster mit der Schrotflinte, abgesehen von so typischen Logikfehlern wie der Trucker ballert 2 Minuten am Stück und dann braucht er weitere 3 Minuten, um nachzuladen. Abgesehen davon ist die Szene wirklich spannend. Ja. Und man sieht den Trucker nicht. Man sieht das Gesicht nicht, der ist komplett entmenschlicht.
Genau, darauf will ich nämlich hinaus, die Entmenschlichung. Die sagen am Anfang des Films schon, die Trucker fangen an, sich zu wehren. Oder die Trucker werden sich wehren, das ist immer mal wieder Thema. Ja. Paul Walker sagt das aus, wir müssen Dom da wegbringen, die Trucker haben gesagt, sie werden sich wehren. Und dann sehen wir den Trucker völlig entmenschlicht.
Ja.
Das ist eine Maschine, die sich wehrt. Das ist kein Mensch. Das ist der Truck an sich, der sich wehrt, nicht der Fahrer. Das ist total faszinierend. Und im zweiten Teil hast du das auch. Du hast einmal diesen Truck, der über den Mafiosi einfach nur drüber brettert und weiterfährt. Als wäre nichts gewesen.
Das stimmt, ja.
So, ne? Also Trucks wären aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann und auch nicht verstehe und auch noch nicht ganz bewerten kann, sind das Maschinen. Das sind keine Fahrer. Ist total weird.
Ich glaube, das hätte dem Film zu viel Tiefe gegeben, wenn die jetzt auch nur eine Persönlichkeit hätten.
Ja, aber warum, also am Ende vom ersten Teil, das hat mich so ein bisschen erinnert hier, kennt ihr Duell von Steven Spielberg?
Das war
der Debütfilm von Steven Spielberg damals. Ja.
Duell,
nicht Enemy at the Gates, das ist ein anderer Film. Duell heißt der einfach nur. Da geht's um einen Dude, der fährt Auto und dann hat der irgendwann so einen Truckerfahrer hinter sich und der Truckerfahrer verfolgt den die ganze Zeit. Mhm. So ein Psycho-Action-Film, wenn du so willst.
Mhm.
Den hat er damals in 24 oder so gedreht. Super geiler Film. Und da ist das nämlich auch so. Du siehst den Trucker in dem ganzen Film nicht einmal. Du siehst nur diesen Truck oder mal seine Stiefel oder so. Aber das Gesicht nicht. Bis zum Ende nicht. Und daran hat mich das erinnert. So dieses, du nimmst den Menschen einfach aus der Logik raus und nimmst nur das Fahrzeug.
Also achtet beim ersten Film mal drauf, besonders in der finalen Action-Szene oder in einer der letzten Action-Szenen mit der Schrotflinte ist das schon sehr auffällig, dass du nicht konsequent, und das kann auch kein aus Versehen gewesen sein beim Drehen, dass du nicht das Gesicht des Truckers siehst.
Ja. Ja. Ich fand das sogar ehrlich gesagt ziemlich cool.
Ja.
Ich weiß nur nicht, wie ich das bewerten soll, also was sie mir damit sagen wollen.
Die Maschinen schlagen zurück.
Ja, sowas.
Keine Ahnung, kannst mal sehen, wie egal mir das war. Ich habe das Gefühl, mir ist das nicht mal aufgefallen. Ich dachte einfach, okay, jetzt schießt er.
Viele Grüße an die Trucker da draußen. Euch wird in Fast and the Furious Unrecht getan.
Ja. So, ich weiß nicht. Vielleicht kriegen die auch kein Gesicht, weil das die einzig normalen Leute auf der Straße sind.
Oh mein Gott, habt ihr...
Vielleicht das so, weißt du, so der Jedermann.
Wo hast du gerade gesagt, ihr werdet nicht richtig repräsentiert oder werdet entmenschlicht, ne? Wisst ihr, was ich heute gelesen habe auch? Dass es ist doch vor ein paar Jahren, ist doch Sony und Paramount und Co. sind doch gehackt worden und da sind doch, wurden doch E-Mails veröffentlicht. Zum Beispiel, dass auch 21 Jump Street mit Man in Black zusammengeschmissen werden sollte, und diese ganzen Sachen. Ne? Mhm. Wusstet ihr, das hatte ich heute gelesen, dass da drunter auch war, dass das Terminator-Franchise mit Fast and the Furious überlegt wurde, zusammenzulegen?
Was? Das ist doch ein Gag, oder? Echt?
Ja.
Gut, das nicht passiert.
Ey, jetzt, wo du es sagst, meine ich in meinen Hirnwindungen tatsächlich was in der Richtung.
Ich hab das heute gelesen, ich habe das kurz verfolgt. Das hat sich dann aber relativ schnell im Sand verlaufen halt irgendwie. Aber es sollte wohl irgendwer bei
Paramount
hatte die Idee wirklich und hat die wirklich aktiv verfolgt, dass die Terminator-Reihe mit Fast and the Furious zusammengepackt wird.
Alter, ganz ehrlich, hätte Fast and Furious, obwohl ich muss sagen, ich habe diese neuen Fast and Furious Filme noch nicht gesehen, nur so in Ausschnitten, und die Ausschnitte fand ich ehrlich gesagt ganz cool, aber ich mag auch The Rock und Jason Statham.
Es ist bei mir auch wirklich mit aktives Desinteresse, aber ich habe mir für die Folge jetzt extra einen kleinen Überblick tatsächlich über die Filmreihe verschafft, und es ist schon abgefahren, in welche Richtung sich das Franchise im Laufe der Jahrzehnte, kann man ja mittlerweile sagen, entwickelt hat. Der dritte Film war Tokyo Drift, der übrigens für viele Leute als einer der schlechtesten der Reihe gilt. Auch weil da weder Vin Diesel noch Paul Walker dabei war. Da geht es ums Driften in Japan, und da wird das Driften im Auto als so eine Art asiatische Kampfkunst dargestellt, wo er dann in den Wald gehen muss, um zu trainieren und das Driften zu fühlen und in sie. Oh, das. Ja. Dann
der Film ist wirklich sehr bescheuert. Aber
ich fand's auch so geil,
am Ende drin vor.
Ich find's aber so geil,
als Cameo.
Dass du dann halt auch immer bei diesen ersten drei Filmen, du hast immer den weißesten Fahrer, ne? Entweder sieht er halt sehr, sehr arisch aus wie Paul Walker, oder du hast dann hier, ach Gott, wie heißt der denn? What's his face hier? Nicht Sam Worthington, ach, keine Ahnung, der Schauspieler halt. Der in Tokyo Drift mitspielt.
So,
und dass er immer so einen schwarzen Sidekick hat. Weißt du, im ersten Teil ist es
Vin Diesel?
Nee, Ja Rule. Jeder Film hat immer einen schwarzen Rapper. Im ersten ist es Ja Rule, im zweiten ist es Ludacris, im dritten ist es Lil Bow Wow.
Die werden auch nicht besser.
Nee!
Der wurde
sind
auch,
alles so schlechte Vertreter ihres Genres und ihrer Zeit.
Der Tokyo Drift wurde auch regisiert vom Justin Lin,
Der hat noch irgendwas gemacht.
Der hat unter anderem Star Trek Beyond verbrochen.
Das war das, genau.
Der schlechteste Star Trek-Film von allen. Und der dritte vom Reboot, vom neuen. Und der hat die meisten Fast and the Furious-Filme gemacht. Ich glaube, 5 oder 6 sogar. Also der ist mittlerweile der Gatekeeper auf der Regisseursseite.
Scheiße, da hat er den
des Fast and Furious-Franchises.
Hat James Wan nicht auch eingemacht?
Also der ursprünglich hieß er Rob Cohen, ne? Der den ersten.
Ja, aber hier James Wan, der Macher der Saw-Filme und der hier Conjuring und Insidious-Filme, der hat doch auch, ich glaube, den 8. gemacht.
Der vierte Teil, Tobi, den hattest du schon erwähnt, mit dem grandiosen Titel Neues Modell, Originalteile, der gilt als bei den Fans als eine Art inoffizielles Reboot der Reihe, weil die Handlung ist sehr ähnlich zum ersten Film. Es geht diesmal wieder um verdeckte Ermittler sein und um eine Drogenbande, aber der möchte ein bisschen erwachsener sein. Der ist fast wie eine erwachsene Neufassung vom ersten Film.
Oh, Paul Walker kriegt einen Anzug.
Der fünfte Film hatte dann den Titel Fast Five. Da geht es um einen Überfall in Brasilien, und der ist so ein bisschen Avengers-mäßig, weil der viele Figuren aus den vergangenen Filmen vereint. So, die bilden da halt so ein Heldenteam.
Oh ja, ich erinnere mich auch noch an die Plakate, damit haben die auch richtig geworben, dass jetzt alle wieder da sind.
Der hatte mir auch irgendeine Rezension von einem, offensichtlich auf YouTube, von einem Fast and Furious Fan angeguckt. Der sagt, zuerst gab es so die ersten drei Teile, dann den vierten, und ab dem fünften wurden das alles Superheldenfilme nur noch.
Ja, da kommen wir jetzt langsam hin. Also im sechsten Fast and the Furious merkt man langsam, dass das Franchise mit seinen Fans mitaltert. Das hatten wir ja schon häufig bei solchen Filmreihen, dass die mit den Fans mitaltern, so wie Sido, der am Anfang noch über Ficken und Geldscheine gesungen hat und jetzt halt übers Vatersein und das Familienleben rappt, also wächst halt mit seinen Fans. Ne?
Oder auf dem Sampler von Bibi und Tina drauf ist.
Außer Star Wars, die werden immer jünger gefühlt, immer dümmer.
Ja, das stimmt.
Ja, und in FF6, ich sage jetzt immer FF, in FF6 wird Paul Walker am Anfang Vater, was für den Rest der Handlung dann aber unwichtig ist. Und die Crew wird da engagiert, um eine andere böse Crew zu besiegen, also fast so eine Klon-Crew, so böse Klone. Und Fast and the Furious 7 war dann der letzte Film mit Paul Walker. Das war dann der Film tatsächlich, wo während den Dreharbeiten Paul Walker im November 2013 bei einer privaten Autofahrt unglücklich, tödlich verunglückt ist. Und die Dreharbeiten wurden unterbrochen. Dann aber wieder aufgenommen, der Starttermin wurde um rund ein Jahr verschoben und die haben es tatsächlich geschafft, mit Drehbuch Umschreibereien, mit Archivaufnahmen und
Brüdern.
Mit seinen Brüdern als Körperdoubles haben sie es tatsächlich geschafft, den Film doch noch halbwegs menschlich zu einem Ende zu bringen. Der gilt tatsächlich auch nicht als einer der schlechteren Filme, sondern viele Fans mögen den tatsächlich auch.
Der siebte gilt ja nicht sogar als einer der besten.
Der gilt tatsächlich bei vielen Fans auch als einer der besseren.
Ich glaube, da haben die aber die Nostalgiebrille auf. Also wie oft ich auch bei Memes irgendwie sehe, so, da haben echte Männer geweint und dann das Ende von Fast and Furious 7, dann da kommt mit dem CGI Paul Walker so.
Ja, aber der soll wohl echt cool sein. Also ich kenne auch viele Leute, die Fast and Furious richtig kacke finden und nur den siebten total feiern.
Dann guck ihn doch mal.
Natürlich auch, weil der Film so eine heftige Öffentlichkeit bekommen hat wegen dieser tragischen Geschichte, war das der mit Abstand finanziell erfolgreichste Film der Reihe bis heute. Einspielergebnis weltweit 1,5 Milliarden Dollar.
Der ist auf Platz 3. Der auf Platz 3, glaube ich, das meisten Box-Office gleich nach Endgame, Avengers Endgame und Avengers Infinity War. Danach kommt Fast and Furious 7, glaube ich.
In FF8 spielt Charlize Theron eine Cyberterroristin und kontrolliert vom Weltraum aus fremde Autos.
Na klar. Ist der schon raus?
Ja.
Der ist schon raus.
Ja, Fast 9, da ist der Trailer schon raus.
9 ist gerade in Planung. Ja. Da sind wir noch nicht.
Ja, genau, 9 ist in Planung, ja.
Also im 8.
Achso, 8 ist auch schon veröffentlicht. Ich dachte, der wäre noch.
Ist 9 nicht sogar schon der Trailer raus? Davon ist doch sogar schon gedreht.
Ja. Und also, wie gesagt, FF8, Charlize Theron als Cyberterroristin, komplett absurd und scheiße. Also der ist selbst bei den Fans sehr kritisch gesehen. Dann gab es ein Spin-off, Fast and Furious, Hobbs and Shaw.
Mit literally Superkräften.
Ja. Mhm. Und The Rock und Jason Statham, die schon früher in die Reihe eingeführt wurden, bekommen da ihr eigenes Spin-off. Ja.
Wo sie gegen Idris Elba kämpfen.
Genau, der so eine Art super alberner Comic-Bösewicht ist. Und der wird von den Fans auch stark kritisiert. Ich hab mir den nicht ganz angeguckt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir nur einen groben Überblick verschafft. Der wird von vielen auch kritisiert, weil die halt zwei mega krasse Actionstars am Start haben. Mit The Rock und Jason Statham. Also zwei Motherfucker, mit denen du so viel geilen Scheiß machen könntest.
Die auch echt eine coole Chemie haben.
Die aber nicht wirklich genutzt wurden, weil in dem Film gibt's halt nur wenige wirklich gute Kampfchoreos und hauptsächlich billige, schlechte CGI-Scheiße. Also nicht wirklich gut genutzt. Und jetzt soll 2021 FF9 kommen. Den Trailer kann man schon lange ist der raus, den Trailer kann man gucken. Da geht es darum, dass Vin Diesel gegen seinen Bruder jetzt kämpfen muss. Und die Reihe hat sich im Laufe der Jahre wahnsinnig gewandelt. Denn am Anfang ging es um aufgemotzte Karren und Drag Races. Und im Laufe der Reihe ging es immer mehr in die Richtung, dass es Agentenfilme wurden, dass es Krimis wurden, bis hin zu einem Punkt, wo wir jetzt sind, wo die Fast and Furious Crew im Prinzip eine kleine paramilitärische Organisation ist, die für die Regierung Einsätze macht.
Gegen Leute mit Superkräften.
Ja.
Sorry, aber
also wenn jemand mit Superkräften kommt, dann engagiert die, es ist wie bei Armageddon.
Ja.
Dann die Regierung engagiert nicht ein hochtrainiertes Navy SEALs Team oder
bringt den Autofahren bei, sondern
oder holt die Polizei mit dem SWAT-Team.
Sondern die holen die Autofahrer und bringen den Kämpfen bei. Oh nee. Aber ich muss das sagen, in irgendeinem Fast and Furious Teil war es dann auch schon so, da war schon The Rock dann auch da, wo es dann hieß, die Gegenparts oder die Typen, gegen die sie sich stellen müssen, die sehen aus wie Wrestler und die Kampfchoreos sehen auch original aus, wie aus dem Wrestling übernommen. Und der Toretto, der halt anfangs einfach nur so ein fahrender Krimineller halt irgendwie war, der plötzlich irgendwelche Kampfmoves drauf hat, wo doch das jetzt so, ganz ehrlich, das hat doch Vin Diesel genau so reingeschrieben.
Ja, und
das ist allem, doch auf seinem Mist gewachsen, erzähl mir doch keinen Scheiß.
Wo waren die Moves im ersten Teil, Mann? Die hätte der echt brauchen können.
Ja, Mann.
Ja.
Wollen wir kurz über Paul Walker sprechen, über diesen Tod? Also ich habe noch so zwei, drei Sätze zu Vin Diesel und zu Paul Walker, einfach weil Hauptdarsteller. Paul Walker ist tatsächlich als Mormone erzogen worden.
Oh.
Hat er aber selbst irgendwann abgelegt.
So eine nicht unumstrittene religiöse Vereinigung in den USA. In Deutschland spielt es gar keine Rolle, aber bei den Amis ist es ein großes Ding, ne?
Ja, das ist ein relativ großes Ding, ja. Und also der gehört da einer von diesen, da gibt es mehrere Ausrichtungen von und einer davon gehört er ursprünglich mal an, hat es so Richtung College dann aber aufgegeben. Also er, seine Familie halt logischerweise nicht. Der hat Meeresbiologie studiert.
Alright.
Und das muss man sich jetzt mal kurz geben. Paul Walker ist schon verdammt heiß gewesen. Also das kann man nicht anders sagen.
Ja.
Und der Typ, der einen auf Jacques Cousteau macht, ganz ehrlich, da kracht selbst mein Höschen durch den Boden. Also das ist schon, das stelle ich mir schon ziemlich scharf vor.
Hast du ihn mal in diesem komischen Tauchfilm gesehen mit Jessica Alba?
Ja, eben.
Nicht Jessica Alba der Hingucker, du. Nee.
Wie hieß der nochmal?
Into the Blue?
Into the Blue, ja, irgendwie so. Der Film war furchtbar scheiße.
Der war scheiße, ja. Aber
Paul Walker und Jessica Alba, Alter, voller.
Ich kann mich noch an dieses Poster erinnern, wie er mit dem Handy so, nicht übertrainierten, einfach nur so diese Beach-Muscles, weißt du? Der hat seine Muskeln vom Surfen und vom Schwimmen offensichtlich. Genau, vom viel draußen sein und sich viel bewegen.
Ja, vom viel draußen sein.
Ja, genau.
Der sieht gut aus vom viel draußen sein.
Ja, genau.
Was für ein Arschloch.
Ich habe die Muskeln vom auf Bäume klettern.
Ja. Jedenfalls hat er dann relativ schnell umgeschwenkt, ist dann Schauspieler geworden. Hat Überraschung schon als Kind in Werbespots und so mitgespielt. Der hat ja auch voll die Werbefresse, so, ne?
Also der sieht aus wie das.
Den Typ willst du halt in deinem Deck haben, wenn du was bewerben willst.
Ja, der sieht halt aus wie das Kinderschokolade-Kind als Erwachsener.
Genau, ja.
War ja auch der Schönling in Pleasantville, also.
Ja. Gut, dann kam halt Fast and Furious, so, ne? Überraschung, großer Durchbruch. Und hat da mehrere Sachen gemacht, unter anderem halt eben dieses Into the Blue, was, glaube ich, Into the Blue. Solche Sachen und hat halt eine Organisation gegründet, die Reach Out Worldwide hieß oder heißt, die gibt's noch, die sich für Opfer von Naturkatastrophen eingesetzt hat. Mhm. Warum erzähle ich das? Das machen die ja alle. Der war auf einer Veranstaltung davon, als er umgekommen ist.
Oh, scheiße.
Also der war auf so einer Charity-Veranstaltung von seiner Stiftung und ist dann mit seinem Kumpel Roger Roders, der tatsächlich Rennfahrer war, also ein sehr erfahrener Rennfahrer, sind nach Hause gefahren in einem Porsche. Und sind auf diesem Weg, hat irgendwann der Roders, also Paul Walker war Beifahrer, hat die Kontrolle über den Wagen verloren. Die sind durch ein Schild gegen einen Baum gekracht. Hm. Beide sofort tot. Vermutet man. Also da muss, vermutlich war auch nicht mehr viel über von denen. Mhm. Die sind nämlich 160 gefahren, also die sind mit 160 gegen Baum. Oh, so, ne? Da bleibt echt nicht mehr viel von denen über. Und in der Gegend war übrigens 70 erlaubt. Das ist so ein Kritikpunkt an dieser ganzen Geschichte.
90 Sachen zu viel ist schon hart, ey.
Als der Tod untersucht wurde, sind unmittelbar praktisch Leute von Porsche dahin, weil da schon aufkam, eventuell war da was am Motor dran. Und das ist so ein Ding, das mag Porsche halt überhaupt nicht. Mhm.
Du meinst einen Schaden oder einen Defekt oder irgendwie sowas.
Genau, weil es schon sehr, sehr merkwürdig ist, dass so ein erfahrener Rennfahrer die Kontrolle über einen Wagen verliert. Mhm. Ich meine, das ist ein fucking Job, so, ne?
Also, auf einer vermutlich recht unspektakulären Strecke, ne?
Mit Sicherheit, ja. Mhm. Jedenfalls, die Polizei kann bis heute weder ausschließen noch bestätigen, dass der Wagen was hatte. Was man aber weiß, ist, die sind mit diesem Wagen gefahren, weil der von Paul Walkers, glaube ich, oder Roders, einer von den beiden, hatte an diesem Ort eine Werkstatt. Mhm. Und der Wagen hatte einen Motorschaden, den sie da behoben haben. Und sind deswegen mit dem Wagen gefahren, um zu testen, ob er wieder funktioniert.
Oh.
Ob der zu dem Zeitpunkt noch einen Motorschaden hatte, wissen wir nicht. Also da wird wild spekuliert im Internet. Die Polizei sagt, wissen wir nicht.
Weiß man, ob die vielleicht was getrunken haben? Ey,
Alter. Scheinbar wohl nicht.
Weißt du, Irren ist menschlich, weil dass er ein Rennfahrer ist, macht es halt sehr unwahrscheinlich, dass er einfach so auf einer geraden Strecke die Kontrolle verliert, aber es kann trotzdem passieren, ja.
Genau, also endgültig geklärt ist es halt eben nicht, also was da passiert ist, weil man es einfach nicht sagen kann, weil, Alter, wie gesagt, da ist echt nicht mehr viel übrig geblieben von dem ganzen Kram, ne?
Naja, der ist
also
ja auch...
Also mit so schnell gegen Baum, Alter, da bleibt der wirklich...
Es gab ja,
viel zu untersuchen gibt's da nicht.
Es gab ja auch Bilder, weil das ganze Ding ist ja auch ausgebrannt. Also Paul Walkers
Leiche
ist
hat ja Wagen, komplett Feuer gefangen,
komplett verbrannt halt auch irgendwie. Ja. Es soll ja wohl Bilder von Paparazzis geben, die tatsächlich wohl Fotos gemacht haben sollen von Paul Walkers verkohlter Leiche.
Was ist denn hier los, ey? Wir reden über Fast and the Furious und es ist... Geht voll an die Nieren ständig heute, dieses ganze Thema.
Tuning in Deutschland und den USA, das machen wir als nächstes Mal.
Ich war jetzt noch kurz wie ein Diesel-Überschwung, weil Paul Walker ist ja jetzt fertig, die Geschichte. Vin Diesel, zwei, drei kurze Geschichten, die echt ganz lustig sind. Und auch ernst. Der ist in relativ schwierigen Verhältnissen groß geworden. Sein Vater war verschwunden, hatte aber trotzdem eine ganz gute Kindheit. So, ne, weil die Mutter hat einen Freund gefunden. Sie war irgendwie Psychologin und hat einen Theaterlehrer dann geheiratet, der den so großgezogen hat. Trotzdem relativ raues Pflaster, wo er unterwegs war. Und der hat mit seiner komischen Jugendgang, mit 7 Jahren, war er schon in der Jugendgang, sind die in ein Theater eingebrochen und wollten das Theater zu Klump schlagen.
Ach du Scheiße.
Sind erwischt worden von einem Mitarbeiter des Theaters. Wer genau das war, konnte ich nicht rausfinden. Irgendwer. Und anstatt hops genommen zu werden, hat er 20 Dollar bekommen und den Zwang, hör mal, ich verpfeife dich nicht, hier hast du 20 Dollar, aber du kommst jede Woche zum Proben. Weißt du, eine Kids von der Straße holen. So die Logik. Und somit ist Vin Diesel Schauspieler geworden. Eigentlich ganz geil. War relativ unerfolgreich. Vor allem erzählt er auch so, weil er halt halb schwarz, halb weiß ist. Mhm. Und das halt schwierig ist, ne? Mhm. Gerade so in den 80ern, also er ist so 53, ist der Junge jetzt. Und der hat dann irgendwann einfach selbst einen Film gedreht. So unerfolgreicher Schauspieler dreht einen Kurzfilm als Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller. Ja, ist jetzt nicht überraschend, das machen sie alle.
Was bei Stallone geklappt hat, kann vielleicht auch bei dir klappen. Ja.
Hat's nämlich auch. Der Film hieß Multifacial, also eben Anspielung auf Multiracial, dass das ein Problem ist. Und da geht's halt eben um einen erfolglosen, möchte gern Action-Schauspieler, der hochkommen will. Der Film lief in Cannes halt, ne, so Kurzfilmfestival in Cannes, so, da laufen eine Menge Filme. Steven Spielberg hat den aber gesehen, fand den geil und hat deswegen Vin Diesel für Soldat James Ryan engagiert. Der Film muss wohl echt gut sein. Ich habe mir auch Kritiken durchgelesen, also Kurzfilm, ich glaube 9 Minuten oder so. Ja, und dieser Kurzfilm Multifacial soll richtig gut sein und nicht nur der verzweifelte Versuch eines schlechten Schauspielers, sondern ein wirklich gut gemachter Kurzfilm.
Vin Diesel hat auch seine Rolle in Soldat James Ryan, weil eigentlich sollte er ja irgendeine generische Soldatenrolle nur bekommen, nur dass der dann diese Tiefe halt auch hat und den Brief an seinen Vater und dass er dieses Kind retten möchte, weil er erinnert ihn an seine Nichte und bla und hast du nicht gesehen und dass er dann da vor sich hin ausblutet. Übrigens sollten wir mal über Soldat James Ryan sprechen. Die ist wohl auf Vin Diesels Mist gewachsen. Und ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber ich habe auch mal irgendeinen Anwaltsfilm mit ihm gesehen, wo er eine sagenhaft schlechte Perücke trägt, weil der Mann hat irgendwie, der ist mit Glatze auf die Welt gekommen und hatte nie Haare.
Doch. Der hat so krause Haare.
Ja, ich weiß, das war übertrieben gerade. Aber ich weiß nicht mehr, welcher Film es war. Und dann spielt er einen Anwalt, wie gesagt, mit so einer ganz, ganz schlechten Perücke. Der war auch ziemlich geil. Also Vin Diesel, das ist auch so ein typisches Beispiel für, wie Adam Sandler. Wenn der nicht das Ruder in der Hand hat, dann könnte der sogar auch was.
Naja, ey, bei Multifacial hat er Regie, Drehbuch und Hauptdarsteller gemacht. Ne? Mhm. Aber ja, also der hatte eigentlich eine sehr, ich sag mal, vielversprechende Karriere, so, ne? Dieser Mafia-Film, also spielt er so einen Mafia-Boss vor Gericht, der war eigentlich echt ganz geil. Ich vergesse mal, wie der heißt. Soldat James Ryan hat er super gespielt, Fast and Furious, Triple X. Kann man mögen, muss man nicht. Er war cool, so, ne? Für die Zeit.
Riddick.
Riddick 2 hier, Chroniken des Kriegers, großartig.
Pitch Black. Und Riddick, ja, ganz klar.
Übrigens, ich mochte den Babynator, sorry. aber danach ging das halt wirklich steil bergab. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, dass der nur noch, ja, wahrscheinlich, weil er so hängen
ist. Ich kann dir sagen, was da nicht stimmt. Man hat sich einfach an ihm satt gesehen. So, ja,
vielleicht ist es das.
Vin Diesel ist halt einfach ein krasser Typ. Er ist halt eine krasse Type, die er darstellt. Er hat jetzt nicht das krasse Charisma, die krasse Ausstrahlung von einem Arnold Schwarzenegger oder von einem The Rock.
Ja, das stimmt.
Er ist eigentlich eher sogar ein bisschen unsympathisch, finde ich persönlich. Mag jetzt auch subjektiv sein.
Ich finde den auch unsympathisch. Für mich wirkt er immer wie der kleine, fette, schwitzende Barschläger.
Er ist kein toller Schauspieler. Er hängt halt auch auf diesen stumpfen Filmen mit der Fast and Furious-Reihe
jetzt
fest.
Das meine ich damit, dass der irgendwann ist ja auf diesen stumpfen Film hängen.
Man hat sich halt an ihm satt gesehen.
Ja, vielleicht ist es das. Weil ich meine, wenn du dir so Last Witch Hunter.
Boah. Ach, guck dir mal Bloodshot
Riddick
an, Alter.
Riddick 3. Ey, Bloodshot, da drehen die jetzt original einen zweiten Teil von, ne?
Echt?
Ja. Alter, Bloodshot, ich fand den Trailer richtig fett. Ja. Und ich hatte richtig Bock mal wieder auf so einen richtig geilen, richtig stumpfen Vin Diesel.
Ja.
Ich schieß dir ins Gesicht Film.
Dito.
Hatte ich richtig Bock drauf. Und der Film war so kacke. Mhm. Mann, war der langweilig. Ich habe noch nie so einen langweiligen Superheldenfilm gesehen. Mit einem unsterblichen Nanobot-Superroboter Vin Diesel. Wie kann man so einen Film langweilig
hinkriegen? Oh, das geht sehr gut.
Das geht, ja. Und ich Vin Diesel hat ja einen ganz, ganz kurzen Cameo-Auftritt in Tokyo Drift am Ende.
Ja.
Wisst ihr, was er dafür wollte? die Rechte an Riddick, an der gesamten Riddick-Reihe. Dass es die Riddick-Filme gibt, also Chroniken des Kriegers und den dritten, den er selber dann noch produziert hat,
scheiße war.
Haben wir diesem Cameo-Auftritt zu verdanken.
Wirklich?
Aber ich fand Pitch Black und Riddick, Chroniken des Kriegers, die fand ich geil. Ich bin da mega Fan von.
Ja. Aber im zweiten Film ist er ja auch nicht aufgetaucht, weil er zu viel Kohle haben wollte. Da hat er seine eigene Bedeutung nach FF1 tatsächlich dann überschätzt.
Ja. Ein bisschen wie Diesel hätte dem Film gut getan. Ganz ehrlich, also so Käse der Typ auch, also diese Figur Dom auch irgendwie ist,
jetzt hätte das hätte er
gebraucht.
Jetzt hätte ich gerne so eine kleine Schlagglocke vom Tresen, so bing, Dinge, die niemand mehr sagt.
Was?
Dieser Film hätte ein bisschen Vin Diesel gebraucht.
Eine kurze Sache noch, Vin Diesel hatte tatsächlich seinen allerersten Filmauftritt in Zeit des Erwachens. Mit Robin Williams und Robert De Niro.
Echt? Ui.
Ja, aber als Statist nicht mal mit Credit, der stand nicht mal im Abspann.
Vin Diesel ist ja auch ein ausgedachter Name, der ist ja ganz anders, ne?
Ja, der heißt eigentlich Mark Sinclair.
Er heißt nicht Vin Diesel mit echtem Namen, was? Nein, meine Welt bricht zusammen. Ich dachte, das wäre ein echter, organischer Name.
Das wäre doch bei King of Queens, ne? Meinst du nicht, es kommt irgendwo Eddie und Martha Diesel?
Oh, meine Herren, ey, Vin Diesel. Ja, krass. Okay, Leute, also wir gehen mal ganz kurz in die Werkstatt und lassen uns die Nockenwelle frisch trimmen.
Jim Carrey in die Maske zu zitieren. Leute, haltet eure Nockenwellen fest. Es wird Zeit für eine Überholung.
Ja, und nach einer kurzen Pause haben wir bestimmt noch ein paar schöne Themen und dann darf auch noch mal ein bisschen gemotzt werden. Ja, bis gleich.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah.
Richard hat mir in der Pause gerade erzählt, dass einer der größten Tuning-Standorte in Deutschland oder so das Tuning, wie sagt man, Mekka in Deutschland, das Bundesland Baden-Württemberg ist.
Ja, eines der, also da findet halt die Tuning-World statt. Das ist, glaube ich, die drittgrößte Tuning-Messe in ganz Deutschland.
Wundert mich jetzt halt aber auch nicht, halt, ne, mit Porsche und Daimler, Schwabeländle halt.
Hm. Ja, in Friedrichshafen.
Die Autobauer.
In Friedrichshafen findet die immer statt. Und Berlin, Brandenburg und Baden-Württemberg. Das sind unsere Hochburgen halt irgendwie, was das angeht. Was aber witzig ist, weil wir Deutschen sind ja sehr autoverliebt. Deswegen war ja natürlich auch irgendwo klar, dass wir auch was mit Tuning zu tun haben. Und wie gesagt, wir sind ja Weltmeister im Tune, was Leistungstune angeht. Tatsächlich laut Statistischem Bundesamt arbeiten gerade mal 2,2% der Autobesitzer in Deutschland regelmäßig an ihren Karren. Mhm. Allen anderen ist es so mehr oder weniger wurscht. Ich glaube, über 80% ist es vollkommen egal, was ihr Auto kann. Ne?
Das würde ich so nicht formulieren. Sie sind zufrieden damit, wie es aus der Fabrik kommt.
Gut, so, ja.
Ja.
Ja,
stimmt.
Spricht aber auch wieder für unsere Autos.
Sie wollen es halt nicht selber irgendwie, wie sagt man, manipulieren.
Ja. Und wo das Ganze in Deutschland halt auch herkommt, gerade mit dem Tune, angefangen hat es in den 50er Jahren. Der erste deutsche Tuning-Wagen war tatsächlich der VW Käfer, weil er so ergiebig war. Und so massengefertigte Karre halt, ne? 1970 kam dann das Show-Tuning, das war dann die Zeit, wo die Mantas und so halt auch langsam cool wurden. Und die Leute anfingen so, guck mal hier, mein Wagen ist viel lauter als deiner, ne? Ja. Und dann kam auch tatsächlich aus den USA in den 90ern der Umschwung auf asiatische Marken, da, also was die Tuning-Szene angeht, da tatsächlich die beliebten deutschen Automarken, wie BMW, Mercedes, VW, etc. pp., die Verbauer, also die Bauer, die großen Marken selber gemerkt haben, dass die Leute daran rumbauen und selber deswegen die eigenen Teile zur Höchstleistung schon auf Werkszustand schon ausgeliefert haben.
Ja, clever.
Ja. Also die sind so ein bisschen mit diesem ganzen Kult halt mitgegangen und gesagt, ja, ist klar, wenn ihr daran rumschraubt, wenn ihr das wollt, dann machen wir, ne?
Also Leute, ich muss tatsächlich jetzt eher zum Schluss der Show nochmal die These reinwerfen, dass ich finde, dass die Aufnahmen der Autos und die Stunts, die wir da sehen, gar nicht so geil sind. Ich habe jetzt viel gemeckert und viel rumgeschissen über die Fast and Furious Filme. Eigentlich bin ich jemand, der so eine Faszination für Technik nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, ich war als junger Teenie mega Fan von Top Gun und von so Flugzeugfilmen, von so Kampfjet-Flugzeugfilmen. Und ich ging mega ab auf diese ganzen Kampfjets und auf diese Flugzeuge. Top Gun, ich habe ihn so verfickt nochmal oft gesehen und mir waren die Dialoge scheißegal. Ich wollte diese Szenen sehen, wo auf dem Flugzeugträger das Flugzeug startet und landet. Das wollte ich sehen.
Hast du Stealth mal gesehen?
Das ist auch von so ein, mit zum Stealth-Bomber, ne?
Von dem Regisseur von
Master
Furious.
Ja, bin ich mit.
Wo es darum geht, ob ein Mensch bessere Pilot ist oder diese Roboterkampfmaschine.
Ja, ich vage Erinnerungen, aber. Und da war ich als Teenie voll into it. Und das hat eine Ästhetik. So, du kannst es wirklich richtig geil und spannend filmen, ohne irgendwelche Special Effects. So, und bei Top Gun ist das, obwohl es ein Film aus den 80ern ist, wirklich schon ganz geil gemacht. So diese Ästhetik, Sonnenaufgang, du bist an Deck dieses Flugzeugträgers, die Mechaniker sind gerade da und bereiten sich vor. Im Hintergrund läuft dieser geile Soundtrack von Van Halen und die Jets, die F-14s, starten dann da mit diesem Katapult in die Sonne rein.
Und Fried steht auf der Brücke und wichst sich ein mit seiner Kaffeetasse.
Das ist voll geil. So. Mein getunter Honda Civic, so emotional als Kind, war die F-14 Tomcat. So dieser Allround-Abfangjäger.
Hab ich keine Ahnung von.
Keine Ahnung, ey. Ich war nie so ein Fahrzeug. Ich habe auch ich Bagger auch und so, fand ich nie geil. Nee.
Und bei Fast and the Furious, wenn wir uns den ersten im Detail angucken, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich vermisse da so ein bisschen diese Ästhetik. Diese Kamerafahrten, diese langsame Kamerafahrten entlang der Formen des Autos, Licht. Ich war vorgestern, habe ich einen Film geguckt mit unserem Cameraman, dem Xiaomi, um den nochmal zu erwähnen. Da haben wir uns Need for Speed angeguckt mit Aaron Paul. Und da meinte Xiaomi zu mir am Anfang noch, ja, bei so Autorennfilmen wird immer viel mit Licht gemacht. Hat er vollkommen recht. Bei so Autorennfilmen wird immer wahnsinnig viel damit gearbeitet, dass die Autos durch Licht durchfahren, durch Brücken durchfahren, wo teilweise beleuchtet ist und nicht beleuchtet sind. Da sehen wir bei Fast and the Furious nicht viel. Die Kreativität des Regisseurs bei The Fast and the Furious endet tatsächlich wirklich dabei, dass das Auto einfach nur auf den Hof gefahren kommt und eine Unterbodenbeleuchtung hat. Die Filme sind super unkreativ.
Das stimmt. Ja, aber das ist auch die Problematik an diesen Filmen ist, dass die halt nicht so Michael Bay-esk sind, dass halt auch wirklich sowas wie, naja, ich meine, Michael Bay macht doch immer Werbung für Bier und er macht immer wieder Werbung für Autos, meistens für Chevrolet.
Ich hasse Michael Bay und seinen Stil, aber er macht tolle Bilder.
Ja, ganz genau. Und diese Autoshots, die er mal hat, das sind ja seine typischen Werbeshots, die er halt auch immer hat, ne?
Merkt man kaum.
Überhaupt nicht, nee. Man merkt überhaupt nicht, dass Chevrolet ganz, ganz viel Wert darauf legt, dass die ordentlich gefeatured werden. Deswegen ist Bumblebee auch kein Chevrolet. Nein, egal. Jedenfalls das fehlt dem Film halt so ein bisschen, weil das Schlimme ist immer daran, weißt du, deswegen entsteht doch so eine unfreiwillige Komik, weil Komik entsteht ja aus dem Ernst heraus, weißt du, und wenn ich jetzt einen Michael Bay habe, der selber sagt, das ist jetzt ein Idiotenfilm, nehmt ihr nicht so ernst, schaltet euer Hirn ab bei dem Film, okay. Das Problem mit Fast and Furious, was ich habe, ist, der nimmt sich ernst. Leider selber sehr ernst. Und deswegen fehlen dann solche Sachen, da sind irgendwie die Autos, auch wenn sie stilisiert werden sollen, sind Mittel zum Zweck und das ist es aber nicht. Also nicht, wenn du einen Film machst über schöne Autos.
Sie werden super plump hochstilisiert. Liebe Hörer, wenn ihr Bock habt, guckt euch mal Need for Speed an.
War der eigentlich gut?
Der war kein sehr guter Film, aber er war besser, als ich erwartet habe. Sehr viel
Wirklich?
Besser sogar.
Ich hatte voll keinen Bock, den zu gucken.
Ich auch nicht. Ich habe ihn nur geguckt, um jetzt den Kontrast zu Fast and Furious mal zu sehen. Der macht, also ist wie gesagt auch kein filmisches Meisterwerk, aber der ist viel besser als Fast and the Furious. Und der, es ist fies, die miteinander zu vergleichen, weil da liegen fast 20 Jahre dazwischen oder rund 15 Jahre. Aber guckt euch den mal an, da spürt man diese Ästhetik, diese Kamerafahrten, diese interessanten Perspektiven, Autos, die durch interessantes Licht fahren. So Rennen, die mit Liebe inszeniert sind, spannende Situationen, die mit der Kamera erzählt werden. Oder hier Le Mans 69.
Ja, der ist fantastisch.
Der ist
mit
super.
Christian Bale
und Matt Damon. Der ist der Hammer, Alter. Ja.
Das sind Filme, wo selbst ich, der mit Autos echt ansonsten nicht viel anfangen kann, diese Ästhetik nachvollziehen kann.
Ich fand das sogar diesen ganzen Mechanikerkram spannend bei Le Mans und ich hasse diesen Mechanikerkram.
Und Le Mans ist super. Le Mans hat es mal wieder geschafft, ein arschlangweiliges Thema, super. Wie bei The Big Short, ein arschlangweiliges Scheißthema in einen der besten Filme, die ich je gesehen habe, zu packen.
Und das ist eigentlich beim drüber nachdenken das, was ich Fast and the Furious am meisten ankreide, diese vollkommene
Kreativitätslosigkeit. Ja, das stimmt. Der ist inszeniert, als ob der Regisseur einfach keinen Bock hatte. Ja. So, der hatte keinen Bock, sich irgendwas Interessantes. Man muss ja nicht das Rad neu erfinden, aber da sind keine interessanten Kameraperspektiven drin. Da ist gar nichts drin.
Also es gibt zwei Dinge, die an Kreativität kratzen. Das ist einmal dieser, und ich glaube, der galt sogar damals noch als kreativ. Ich glaube, das passiert ein oder zweimal, dieser CGI-Shot in den Motor rein. Ne, als sie starten, das ist am Anfang.
Aber der sieht super billig aus, ja.
2001, ne? Ja, also, ja, der ist Käse, aber ich glaube, das war eine kreative Idee damals. Punkt zwei, diese Nummer, dass der mit am Ende der Vincent bei dieser ziemlich cool gemachten Verfolgungsjagd mit dem Truck, dass der da so an diesem Seil hängen bleibt und sich da so den Armbein kaputt macht, das fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Das sieht man sonst in solchen Filmen nicht. Dass das in ganz großen Anführungszeichen was Realistisches passiert, wenn man sich mit einem Enterhaken an einen Dings hängt, das kann nämlich ganz schön in die Hose gehen und dir den Arm zerfetzen.
Mich hat das sehr an so Stuntshow in Moviepark Germany im Bottrop-Kücheln erinnert.
Ja, bis zu dem Moment, wo er runterfällt und sich da drin verheddert. Ja. Das meine ich halt. Das finde ich cool. Nicht die Aktion an sich, die ist albern und peinlich, sondern dass das darin hängen bleiben.
Also ja, das fand ich cool. Genau das halt einfach.
Na, ich mochte das. Ich fand die Idee gut. Vor allem, dass er eben auch eine Schnittwunde davon trägt und nicht einfach nur ein Kratzer. Mhm. Und zwar eine, ich muss mit dem Helikopter abgeholt werden, Schnittwunde. So, das und Schuss.
Ja.
Okay, das Schießen war albern. Aber so die Idee an sich. Aber wie gesagt, es kratzt auch nur an der Kreativität. Das ist eigentlich nicht kreativ.
Nee. Aber wie es auch ein Kritiker nochmal geschrieben hat, es ist ein 1AB-Movie mit Leuten, die nicht schauspielern können. Oder nee, was war das? Eine Geschichte über Autos mit Leuten, die nicht schauspielen, die kein Schauspiel können.
Also als B-Movie, wie er ja auch geplant war, oder mehr
Der hatte ein Budget von fast 40 Millionen. Man kann ihn weder als Low-Budget noch als B-Movie bezeichnen.
Ey, The Wrestler hatte nur 8 Millionen, das ist auch kein B-Movie. Also an Budget kannst du es nicht festmachen.
Das stimmt. Aber
B-Movie heißt ja B-Liste.
Aber
heißt,
2000,
ne?
aber 2000, also B-Liste war er nicht, wurde weltweit in den Kinos gespielt auf jeden Fall. Und mit fast 40 Millionen auch nicht Low-Budget. Also die hatten schon Kohle. Ich muss sagen, dafür finde ich, wirkt der Film billig. Und ich finde da auch, ich habe da auch keine interessanten Stunts gesehen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe da Autos gesehen, die geradeaus fahren und dann kaputt gehen.
Ja. Er zieht halt so seicht vor sich hin. Was mich nur immer stört, aber wie du schon sagtest auch, Tobi, ich fand eine Zeit lang, Vin Diesel auch mal echt cool.
Ich fand den mega cool.
Mittlerweile ist der so ein abgeschmackter, alter, fetter Mann irgendwie einfach.
Alter,
nur,
der hat ein Album, bringt der gerade raus. Ja. Der hat gerade seine zweite Single veröffentlicht und die ist nicht gut.
Hast du das mal gesehen, dieses eine Interview, wo er die Moderatorin angräbt?
Nee.
Oh, das ist so peinlich. Es gibt so ein Interview, wo ihn so eine junge MTV-Viva-Moderatorin, keine Ahnung, irgendwie für irgendein Filmmagazin, ich weiß nicht mehr genau, was das halt war, die ihn interviewt haben zu Lass es The Last Witch Hunter gewesen sein oder Fast and Furious, ich weiß es nicht mehr. Und er steht da, das ist so eine Russin, und sie redet und stellt ihm halt seine Fragen und er steht die ganze Zeit da, sitzt da so mit seinem weißen Shirt, hat eine Lederjacke auf und so eine riesengroße Pilotenbrille, wo du halt gar nichts mehr siehst. Ne? Und die ganze Zeit nur da, hat den Kopf so im Nacken, oh, sie wunderschön. Findest du sie nicht auch wunderschön? Gott, du bist so wunderschön. Vielleicht können wir ja mal essen gehen, ich finde die so wunderschön. Und gräbt sie die ganze Zeit an. Und das ist so peinlich, weil ich dachte so, Typ, die ist bestimmt halb so alt wie du und versucht da echt gerade nur ihren Job zu machen und du versuchst hier den ekligen Schauspieler raushängen zu lassen, der hier irgendwas in Hollywood zu sagen hat, versuchst das arme Mädel da abzuschleppen. Ist das eklig, ey.
Oh, das ist echt peinlich.
Ganz furchtbar.
Mann, ey.
Also so cool ich Vin Diesel mittlerweile auch finde, der Typ ist jetzt über 50 und das ist definitiv nicht das Ende einer Actionfilmkarriere für gewöhnlich. Siehe The Expendables oder auch, also generell Jason Statham, der ist auch schon über 50. Der macht das top. Aber Vin Diesel hat da irgendwo, der hat, glaube ich, nicht ganz verstanden, dass der jetzt über 50 ist. Die Mucke, die er macht, die klingt auch, als würde er denken, er sei 25.
Über seine Musik, aber nicht. Lass uns nicht über die Musikkarriere sprechen. Wir haben uns das gemeinsam angehört. Das ist einfach nur unterirdisch. Also von wem er sich hat, der hat sich von irgendwem erzählen lassen, dass es eine gute Idee wäre, ein Musikalbum aufzunehmen. Mit so ganz komischer, merkwürdiger Elektromusik, die sich anhört, wie so Werbemusik, die man sich im Internet kaufen kann. Also
ich hab auf seiner Instagram-Page hat er ein Reel oder ein TikTok, keine Ahnung, geteilt, wo zwei Mädels so seinen Song da TikToken. Die Version aber ist eine andere als die, die auf dem Album ist. Da ist seine Stimme ohne Autotune zu hören.
Nö.
Hui, hui, hui. Also wer ihm auch immer gesagt hat, dass er singen kann, bitte sagt ihm einfach, dass er das nicht kann.
Ja, und kann ihm bitte auch mal irgendeiner sagen, dass er einfach nicht mehr muskulös ist, sondern immer nur noch der fette Kerl ist, der Tanktops trägt.
Es ja, ist halt einfach, also wenn so er für einen Film hochpumpt, ja,
jetzt lassen wir mal die Lästerei.
Aber nicht im Alter.
Jetzt lassen wir mal die Lästerei, Leute.
Nee, das ist keine Lästerei. Das ist ein Typ, der einfach den Absprung nicht geschafft hat. So, ich find,
der sein Zenit halt überschritten hat, ja, eindeutig.
Leute, ich habe tatsächlich zum Schluss noch eine Kleinigkeit, und zwar, wenn wir über Fast and the Furious reden, müssen wir natürlich auch über Physik sprechen. Keine Angst, nur relativ kurz. Ich habe ein Video, das ich euch empfehlen kann, den Hörern. Das heißt Physicist Rates 11 Fast and Furious Movie Stunts. Ich versuche mal dran zu denken, das in der Episodenbeschreibung zu verlinken. Es geht fast 20 Minuten, da erklärt eine Physikerin, die sich mit Rennphysik und so beschäftigt, wie bescheuert die ganzen Sachen sind, die man in diesen Filmen da sieht. Unter anderem eine Szene ist gleich am Anfang in Fast and the Furious 5, wo Vin Diesel und Paul Walker fast 15 Sekunden im freien Fall sind und damit ungefähr 500 Meter fallen. Ja, übrigens, und mit einer Geschwindigkeit von fast 200 Stundenkilometern ins Wasser ballern würden. Übrigens, den Rekord für einen Sprung vom Boden ins Wasser hält der Schweizer Lasso Schaller mit fast 60 Metern. Da hatte er nur rund 120 km/h drauf, hielt ihn nicht davon ab, sich bei diesem Rekordversuch das Schlüsselbein und zu brechen und das Innenband anzureißen.
Alter.
Aber er hält den Rekord.
Hm.
Ja.
Junge.
Und der also, mit merkwürdigen Dingen an.
60 Meter?
60 Meter.
Ich traue mich ja nicht mal vom Zehner zu springen. Die, meine Kerze, Alter.
Die Golden Gate Bridge ist 74 Meter hoch in San Francisco und leider ja beliebtes Ziel von Selbstmördern und nur 5% von den Leuten, die da versuchen, sich umzubringen, überleben das. Gut, das kalte Wasser tut halt auch noch was dazu, aber aus einer hohen Höhe in Wasser springen ist kein Spaß. Ab einer bestimmten Höhe ist das hart wie Beton.
Ja.
Boah.
Du könntest es aufsprudeln, dann ist es nicht mehr so schlimm.
Ja, das machen die ja in so Becken. Wenn du das erstmal vom Zehner springst, dann gibt es auch so Sprudel, dass die Wasser, die Oberflächenspannung aufgebrochen wird.
Ja, haben sie beim Schaller sogar gemacht, die haben das aufgeschäumt. Trotzdem Schlüsselbein kaputt.
Alter.
Aber er hält jetzt den Rekord tatsächlich. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte bei dem Thema, Lachgaseinspritzung. Das war im ersten Film ja so ein Riesending, ne?
In beiden.
Ja. Ich kann mich auch dran erinnern, dass ich auch früher so Autorennspiele gezockt habe. Have a Nice Day 2, vielleicht kennt ihr das noch.
Ja,
wo man auch so Lachgaseinspritzung bauen konnte und so ein Schwachsinn.
Saints Row, Alter.
Und ich dachte tatsächlich lange, das wäre
San Andreas.
Also ich dachte lange, das wäre Fantasie, aber es gibt's. Also das kann man im echten Leben machen, sein Auto mit Lachgaseinspritzung auszustatten. Stickstoffmonoxid ist das, Lachgas, ist farblos und hat übrigens eine leicht schmerzstillende und psychoaktive Wirkung, wird besonders in den USA beim Zahnarzt verabreicht.
Lachgas.
Lachgas, das kann man auch hier in Deutschland ganz legal im Supermarkt kaufen, das sind die kleinen Kapseln für den Sahne-Dingsbums hier, Sahnespritzer. Und naja, die Lachgaseinspritzung bei Motoren, als erstes experimentierte damit natürlich ein Deutscher, wer denn sonst, ein Physikochemiker namens Walter Nernst an seinem Privatauto. Und im Zweiten Weltkrieg wurde das dann von auch deutschen Wissenschaftlern weiterentwickelt für Flugmotoren. Weil die damals bei Flugzeugen folgendes Problem hatten, die Motoren, zwar normale Verbrennungsmotoren, also Ottomotoren, wie wir in unseren Autos haben, und die brauchen Sauerstoff natürlich, also die brauchen Brennstoff, Benzin zum Beispiel und Sauerstoff, damit da eine Verbrennung läuft. Und irgendwann, ab einer bestimmten Flughöhe, ist halt nicht mehr viel Sauerstoff da. Und jetzt kommt das Lachgas ins Spiel. Das Lachgas hat nämlich einen sehr hohen Sauerstoffanteil. Höher als der von Luft, ironischerweise. Ja, Lachgas hat mehr Sauerstoff drin, als die Luft, die uns umgibt. Und du bescheißt praktisch mit dem Lachgas deinen Motor, indem du ihm einen extra Spritzer Sauerstoff gibst. Denn bei rund 600 Grad zerfällt Lachgas in zwei Stickstoffatome und ein Sauerstoffatom. Und das hat nämlich zwei Vorteile. Erstens, du kriegst eine extra Ladung Sauerstoff in den Motor. Gleichzeitig kühlt der Stickstoff aber deinen Motor, sodass er nicht so schnell heiß läuft. Und das wird tatsächlich auch bei Autos benutzt. Da wird einfach ganz plump Stickstoff mit in den Kolben reingedrückt und dadurch kriegst du einen bis zu 50%igen Leistungsschub.
Man muss damit, auch das haben uns die Filme gezeigt, man muss aufpassen, weil das einem auch schnell den Motor kaputt machen kann. Und weil es wahnsinnig viel Benzin auch verbraucht. Du kriegst dabei nichts geschenkt. Mhm. Du kriegst keine Energie geschenkt. Der Treibstoffverbrauch geht natürlich auch krass hoch. Mhm. Ja? Du kriegst halt dadurch einen kleinen Verbrennungskick. Und in Deutschland natürlich nur mit Sonderzulassungen erlaubt. Und muss man aufpassen, weil man sich damit tatsächlich den Motor kaputt machen kann.
Und, übrigens, die Leute, die jetzt auch sagen so, ah ja, NOS. Leute, NOS ist eine Marke.
NOS ist ein Hersteller, genau. Genau. Ja, das ist auch super nerdy. Da kann man sich auch krass, da gibt es auch noch den Unterschied zwischen einer feuchten und einer trockenen Einspritzung.
Ja.
Und verschiedene Hersteller, von denen NOS jetzt zum Beispiel nur einer ist, so für den Privatmann, sag ich mal, kommt geschenkt. Ganz ehrlich. Ja.
Kannst du eh nicht einbauen, brauchst eine Genehmigung.
Ja, eben.
Oh, kannst du auf deinem Privatgrundstück dann heizen, Tobi.
Stimmt, auf meine 400 Meter lange Einfahrt.
Ich glaube, das ist auch so ein Fehler, den die ja auch im ersten Teil drin haben. Da fliegt ja Paul Walkers Wagen so richtig geil mit blaugrüner Flamme noch in die Luft, weil sie sagen, das ist NOS, Leute, das brennt nicht. Was explodiert, ist der Tank. Und, aber nicht das NOS.
Und was, also ich finde, das sieht vollkommen unspektakulär aus, diese Lachgaseinspritzung im ersten Film. So, natürlich war es jetzt noch 2001, aber die Special Effects sind auch völlig unkreativ. Und auch so als Handlungsdevice, als Plot Vehikel, wenn wir über Fast and Furious sprechen. Sorry, das ist voll langweilig. Der sitzt einfach nur stumm da, klickt auf den roten Knopf und wird dann schneller. Ist das langweilig oder ist das langweilig? Bin ich der Einzige, der das vollkommen plump und bescheuert und uninteressant findet?
Du hast
findet?
Einfach keine Freude in deinem Leben, Friede.
Ja, ich glaube auch.
Ja, ich glaube auch wirklich.
Das ist so Videospiel-Logik. Drückst auf den Knopf und plötzlich wird's geiler. So, ne? Ja,
vor allem, Wenn das Ganze jetzt ein Science-Fiction-Film gewesen wäre und die nicht Lachgas, sondern Warp-Antrieb, was genau gleich funktioniert, jemand drückt auf den Knopf und man wird schneller.
Ja. Nee, da sitzt doch vorher jemand Wichtiges in einem Stuhl, zeigt nach vorne.
Ja, aber bei Star Wars zum Beispiel ziehen die nur hier Han Solo und zieht den Hebel nach vorne. Zack, selber Effekt sogar noch. Okay, das ist scheiße von Fast and Furious, einen 30 Jahre alten Effekt zu verwenden. Und dann werden die schneller und sind halt eher da.
Wie bei du hast ja recht.
Aber ich verstehe es trotzdem.
Ja, auf jeden Fall. Auf der Erde wird es plötzlich zu anfassbar. Ist scheiße, ne, Fred?
Nein, aber ich verstehe Freds Punkt, worüber Fred sich aufregt. Er regt sich über die Stilistik an sich auf. Nein, ich glaube, du regst dich darüber auf, wie unfassbar langweilig inszeniert das Ganze ist.
Richtig, ja.
Weil bei Star Wars zum Beispiel oder bei Star Trek ist das halt das ist, wie gesagt, das gleiche Mittel, aber wird immer so eingesetzt, dass es spannend ist. Ich meine, wie geil ist das hier, wenn Han Solo da durch den Dings und dann auf einmal dann in diesem Kometenhagel, was mal Alderaan war, auskommt. Ja. Und bei Fast and the Furious ist es halt so inszeniert, Paul Walker sitzt da, schwitzt ein bisschen, drückt einen Knopf, wird schneller. Wir sehen diesen alten, wirklich aus Star Trek oder Star Wars, so ein Misch-Effekt, also wirklich richtig billig gemacht. Und dann sind sie da, bremsen und jemand anderen gehört der Wagen. Also das ist so lieblos inszeniert.
Ja. Ihr kennt ja aus dem dritten Teil diesen den Asiaten in der Reihe, diesen Han, der immer am Snacken ist.
Genau.
Wisst ihr, wie der heißt? Das habe ich heute auch gesehen. Han Solo.
Die Figur, oder?
Er ist Hans zu S-O-O-L und dann Bindestrich O.
Welcher kreative Schreiber hat sich das denn ausgedacht?
Keine Ahnung, Alter.
Nee, aber weißt du, was mich auch an diesem NOS-Ding halt auch stört? Es gefällt uns allgemein als Rezipienten, behaupte ich jetzt, wenn ein Held sich irgendwie aus einer Situation herauswindet mit seinen Fähigkeiten oder seiner Cleverness, meinetwegen auch einem kleinen Zufall. Aber dieses NOS-Ding ist da halt maximal langweilig, weil es einfach nur ein Ding ist, dass er sich mit Geld eingebaut hat und auf einen Knopf drückt.
Und er das von Anfang an schon hat.
Ja.
Also er verdient sich das nicht, sondern er hat es wirklich von Anfang an schon.
Richtig. Ja. Und ich möchte diesen...
Ich finde aber auch diese übertriebene dieser Ehrenkontext, der immer bei Fast and Furious, bei allen Filmen immer mitschwingt. Weißt du, sagen zwar immer, es ist Familie, aber unterschwellig kriege ich immer nur am Arsch Familie. Es geht um eine gewisse Art von Kontrolle und es geht immer um dieses, du warst schneller als ich, du kriegst Ehre.
Ja,
so, ich finde das so kindisch und bescheuert immer, Alter.
Das kindischste Konzept von allen.
Ja, Mann, ey, sich gegenseitig Ehre zu sprechen. Weißt du, was ich brauche? Ehre. Verarbeitet als Bier.
Ja, Mann. Ja, das brauche ich echt, ey. Ja. Nächste Woche. Ja, Mann, nächste Woche, Männer. Nächste Woche.
Ja, das war eine Sache, wollte ich dazu noch sagen. Ja, ey, so Leute, die so Drag Races machen, also das im Real Life, da gibt's ja auch ganz verschiedene Kategorien, ne? Vom normalen Auto bis zu so mega krass hochstilisierten Drag Racern, ja, die man fast nicht mehr als Auto erkennen kann. Ja,
die sehen völlig abgefahren aus.
Den Leuten, die das machen, möchte ich wirklich hier, das möchte ich nicht geringschätzen, weil da kommt's wohl, da ist es wohl mega krass mit Reaktionszeit und mit Entscheidungen innerhalb von Sekundenbruchteilen und du musst da einen richtigen Spot finden, wann man richtig Gas gibt und so. Aber in einem Film ist es so langweilig, dass Leute einfach nur 400 Meter geradeaus fahren. Ich find's einfach nur shit. Ja. Ich find's einfach nur shit.
Obwohl, auch da ist es ein bisschen, kommt doch drauf an, wie man es inszeniert. Ich meine, noch langweiliger als 400 Meter geradeaus fahren ist, glaube ich, ein 24-Stunden-Rennen in Frankreich. So, weißt du, Le Mans. So 24 Stunden lang im Kreis fahren, sorry, aber das ist richtig öde. Und die,
ich hasse jedes Formel-1-Rennen, was ich jemals in meinem Leben
und das ist kein 24-Stunden-Rennen, ne? Also das musst du dir mal geben. So, und da haben sie es hingekriegt, wirklich die langweiligste Form des Autosports, mega spannend darzustellen.
Ja, stimmt, gutes Argument, Tobi. Also, ja, voll. Mhm.
Du musst es halt nur richtig machen.
Le Mans 69, super geiler Film.
Aber Le Mans 66 übrigens, sorry.
Le Mans 69, ja, ja. Matt Damon und Christian Bale.
Ja,
ja,
das gegenseitig mit dem Kolben im Mund,
du. Ja, da siehst du, wie gut ich mich mit Rennsport auskenne. Ja.
Aber wisst ihr, wer die ersten Tuner waren? Übrigens?
Deutsche, hast du schon gesagt?
Nee, die erste, so, wo das zum Beispiel in den USA, wo das herkommt, wer da die ersten Tuner waren?
Der Exhibit. Typ, der das, der Steinzeitmensch, der das Rad erfunden hat?
Exhibit. Nee,
die Alkoholschmuggler.
Ach so.
Alkoholschmuggler waren die ersten, die tatsächlich Hot Rods und NASCAR, von der Autos von der Marke NASCAR getunt haben, schneller zu sein als die Polizei.
Ah,
um ihren Moonshine hin und her transportieren zu können.
Ja, ja. Um die aus Kanada hochzubringen. Ne?
Ganz genau. Nee,
Mann, der erste Tuner war schon in der Bibel. Noah, der hat ein Boot aufgepimpt. Und dann macht er so den Ghetto Blaster an. Move, bitch, ja, get out the way.
Gott kam von der Seite. Yo, flush, bim, pimped.
So als Exhibit.
Ja, genau.
Als Exhibit. Yo, sir,
vor allem auch in den Klamotten. Und Noah war völlig geflasht. Es muss Gott sein. Was sind das für komische Klamotten?
Gott ist schwarz.
Es war einfach nur Exhibit.
Es war einfach nur Exhibit. Ey, ich hatte heute auch noch gelesen, dass die Rolle von Brian tatsächlich, wenn man es, Christian Bale, irgendwem noch, ich glaube Leonardo DiCaprio und tatsächlich Eminem angeboten wurden, bevor
Paul Walker
gecastet wurde. Was für eine geile Auswahl. Stell dir mal vor, du bist der vierte in der Reihe und vor dir war noch Eminem, der gefragt wurde.
Weißt du, bei den anderen okay, weil die waren zu dem Zeitpunkt ja auch schon Namen. Also Christian Bale ist noch nicht ganz so groß, aber groß genug. Aber nach Eminem zu kommen, ist schon hart.
Ja.
Weil das war ja noch vor 8
das
Mile.
War vor, ne? Das war ja vor 8 Mile. 8 Mile und war vor der, oder so? Das war vor 8 Mile und vor der vor hier Eminem Show. Der Dings, der Platte, dem Album.
Ja, yeah, du gut,
wo
klar, aber ich meine
drauf war.
Ja, aber ich meine jetzt was Schauspielerei angeht.
Ach so, ja, das war lange vor, das lange.
Also zu dem Zeitpunkt war Marshall Mathers noch kein Schauspieler.
Ja.
Na gut, Leute, ey, wir haben jetzt auch lang genug über Fast and the Furious gesprochen, ne? Wir haben als Teenies immer den Titel verarscht. Wir haben uns vorgestellt, dass es einen Film über extrem schwergewichtige Leute beim Burgeressen gibt und der heißt The Fat and the Voluminous.
Ich hab's Tobi vorhin schon gesagt, es gab in den USA tatsächlich ein Restaurant, was tatsächlich zu Ehren von Paul Walker wohl einen durchgebratenen Burger rausgebracht hat.
Boah, das ist so daneben, ey.
So ein Well-Done-Burger, der sich aber, also die Aktion hat sich wohl nicht lange gehalten.
Das ist eine Beleidigung gegenüber der Fleischliebhaber und der Toten.
Ja, ist wirklich
und
so.
Und den Kannibalen.
Das wird nicht mehr den Kannibalen gerecht. Das ist so eine Scheißaktion.
Oh Mann, ey, Leute. Das ist echt nicht cool, Mann, ey.
Ja.
Mensch, Leute. Ja, ein kurzes Hausmeisterthema. Wenn ihr ein Shirt von uns habt, weil man kann ja Kack-und-Sach-Shirts kaufen, auf unserer Website kack-und-sach.de gibt es eine Verlinkung zu einem Merch-Shop. Wenn ihr ein T-Shirt von uns habt, wascht es bitte nicht mit Weichspüler. Das gilt übrigens für alle Shirts mit Aufdruck, ne? Kein Weichspüler, sonst geht das kaputt. Übrigens sollte man grundsätzlich überhaupt keinen Weichspüler benutzen, weil der alle Textilien kaputt macht.
Und weil der eure Waschmaschine, vor allem wenn eure Waschmaschine muffelt, ist es höchstwahrscheinlich Weichspüler, weil da auch Fett mitverarbeitet wird, was nicht richtig abtransportiert wird, wenn ihr nämlich kalt wascht.
Echt?
Ja. Bam.
Okay.
Und hier nochmal ein kleiner Tipp von dem kleinen Hausmann von nebenan. Wenn ihr eure Waschmaschine muffelt, einfach mal ohne was drin, nur mit einem Spülmaschinentab rein und mal richtig auf 90 Grad einmal eine Wäsche durchlaufen lassen. Das, also Waschmaschinen leben zwar länger mit Calgon, ein spülender Tab tut's aber auch.
Das ist der Nitro-Boost für eure Wäsche, Motherfucker.
Ja, Leute, kommen wir zum Premium-Kanal, Leute. Der Kack und Sach Premium-Kanal. Es passiert gerade eine Menge. Wir haben eine Folge in unserem Kack und Sach Premium-Kanal, den ihr über Steady ab 3 Euro im Monat hören könnt. Haben wir eine Folge rausgebracht, wo wir nochmal in die griechische Mythologie eintauchen. Und zwar haben wir uns den Spiele-Release des super erfolgreichen Games Hades zum Anlass genommen. Und haben über Hades und die Unterwelt gesprochen, also ein Update zu unseren griechischen Mythologie-Folgen.
Das klingt sehr euphemistisch. Tatsächlich war es aber so, dass wir es alle drei gespielt haben und nicht mehr die Schnauze halten konnten, weil wir alle und nur noch
darüber sprechen
wollten, wie geil wir dieses Spiel finden. Und haben nach einem Aufhänger gesucht, bis dann irgendwann kam, ja, lass doch mal wieder die Griechen machen.
Ja, also wir sprechen über das Game, aber wirklich nur am Rande. Also wir nehmen das Game zum Aufhänger und sprechen über Hades und seine Story mit Persephone. Wir sprechen über die fiesen Viecher wie den Kerberos, den Höllenhund. Wir sprechen über die tragische Love Story von Orpheus und Eurydike. Und auch über den Gott des Todes selbst, Thanatos. Yeah!
Ja, und es gibt nur jeweils einen Vertreter, nämlich von den Menschen Sisyphos und von den Göttern Herakles, die es beide geschafft haben, ihn zu überwinden. Herakles hat ihn in einem Ringkampf besiegt, einmal, was er gar nicht witzig fand.
Ey, Herakles ist so stulle. Ja. Herakles ist so stulle, Alter. Den Tod besiegen wie, ich habe Armdrücken mit ihm gemacht. Yeah.
Die Stelle ist so geil.
Herakles ist immer gut für ein paar Gags auf seine Kosten.
Das ist auch so geil, wenn Herakles kommt und sagt, ich habe ihn mit dem Schach besiegt, hinterfragst es nicht mehr. Wahrscheinlich hat er ihm mit dem Brett eins übergezogen.
Ja, Mann. Ja. Ja, wir nehmen tatsächlich jetzt auch in ein paar Tagen das Staffelfinale unserer großen Quizshow Stuhlprobe auf. Und es läuft tatsächlich zu dem Zeitpunkt jetzt schon bei Steady ein Voting, wo alle ab 5 Euro im Monat mitmachen können. Wir haben nämlich Bock, demnächst mal über den Film mit dem Thema künstliche Intelligenz zu sprechen. Und wir haben 5 zur Auswahl, zwischen denen ihr, liebe Kack- und Sachhörer, euch da entscheiden könnt. Wenn ihr Bock auf den Premium-Kanal habt und da bei solchen Votings gerne mitmachen wollt, kommt mal auf unsere Website kackundsach.de und dann zum Premium-Kanal. Und damit kommen wir zum Hörerfeedback. Schreiben wieder viele Leute gerade. Mensch. Viele Hörermails.
Ich will wieder Bier haben, ey.
Ein paar ausgesuchte Schöne lesen wir vor. Und zwar unser Hörer, der Raketenmeier, hat sich zurückgemeldet.
Ich wollte gerade sagen, den kennen wir doch.
Den kennen wir doch schon, ne?
Gehört, nicht?
Ja, der wird von der Bundeswehr zum Helipiloten ausgebildet und war auch schon in den USA dafür und ist wieder in Deutschland, wenn ich es richtig verstanden habe. Und er meint, er vermutet, dass wir von relativ vielen Soldaten gehört werden.
Wirklich?
Weil die halt oft mit dem Auto oder in der Bahn unterwegs sind. Oft zur Kaserne hin und her pendeln müssen.
Logisch, ja.
Und weite Strecken weglegen müssen. Ne?
Wir haben auch, wo war denn das, bei welchem Thema, wo wir über AKs und so gesprochen haben? Das war erst vor kurzem.
Ja, bei Kick-Ass, da hatte ich
Bei Kick-Ass, da hatten wir auch 2, 3 Nachrichten bekommen von Leuten, die wirklich sich mit Waffen auskennen, die auch immer gleich reinschrieben, so, ich kenne mich damit aus, in Klammern, Feldwebel irgendwas oder oder was auch immer. Und dann kam immer gleich so ein ewig langer Text.
Die G36 war mein Fehler. Die G36 habe ich als halbautomatische Waffe bezeichnet, ist eine automatische Waffe. Aber es gibt noch eine halbautomatische Variante für zivile Benutzung, die hat aber irgendeinen anderen Namen. Ja, auf jeden Fall, Raketenmeier schreibt, er hat einen amüsanten Vorfall für uns.
Okay.
Eines Morgens musste meine Fahrgemeinschaft, 2 andere Offiziere und ich, aus dienstlichen Gründen früher als sonst an der Unterkunft los. Zunächst hat mein schwurbeliges Bluetooth verhindert, dass eure Schweinchen-Babe-Folge vom Abend vorher weiterläuft. Natürlich kommen wir genau zur morgendlichen Flaggenparade am dazu geschlossenen Kasernentor an. Als Motor aus, alle aussteigen und die Flagge beim Hissen militärisch grüßen. Flaggenparade vorbei, wieder in eine Karre und los geht's. Kurz nach Passieren des Tors hat sich mein Bluetooth wieder gefangen, angeschaltet und lässt laut und ohne jeglichen Kontext für meine Mitfahrer folgenden Satz ertönen. Also das hätte dem Herrn Hitler auch gefallen. Wir haben echt Tränen gelacht.
Oh Gott, ey.
Ja. Oh, fuck, ey. Weißt du, und jetzt, und die kriegen jetzt Ärger, weil sie angeblich auch rechtes Propagandazeug in der Bundeswehr verteilen. Dabei haben die einfach nur Freddy aus dem Kontext gezogen.
Ja, ja, vor allen Dingen halt. Oh Gott.
Scheiße, das ist hart, ey. Geil.
Oh Gott, ey.
Ja, und er schreibt auch, dass wir ihm Gesellschaft geleistet haben, als er eine mega anstrengende Zeit hatte in den USA beim USAACE, United States Army Aviation Center of Excellence in Fort Rucker, Alabama.
Sir!
In Alabama.
Aviation Center of Excellence. So einen Namen können sich doch nur Amis ausdenken, jetzt mal ohne Scheiß.
Die haben die aber geil,
die haben die Space Force, Mann, ey. Da ist alles möglich.
Holy shit, ey. Gut, eine Zuschrift haben wir noch vom Maxi. Er schreibt, ich war während dieser Folge in Bezug auf die Kick-Ass-Folge.
Ja, okay, ja.
Er schreibt, ich war während dieser Folge sehr enttäuscht von Fred und Richard, da sie immer wieder Tobi für das Zitieren der Bauholz-Szene kritisierten. Ich persönlich konnte 2 Stunden lang herzlich lachen über diesen Running Gag und wünsche mir hiermit, dass Tobi diese und gerne auch die Batman-Szene noch einmal rezitieren darf.
Richard, sehe ich aus wie jemand, der sich für scheiß Balls interessiert. Das war der erste. Und der zweite ist halt so, soll das heißen, dass Superman meinen Koks geklaut hat? Nein, er sah aus wie Batman. Ich hab nie was von Batman gesagt!
Ja, was ist wahrscheinlicher, dass du...
Achso, ja genau, so, dass du ein kleiner, gieriger Wichser bist oder dass Superman meinen Koks geklaut hat?
Batman.
Ich hab nie was von Batman gesagt!
Oder dass Superman meinen Koks geklaut hat. Stell dir mal vor, Superman hätte wirklich ein Suchtproblem, Alter. Ich glaube, dann hätten alle...
Das ist so geil. Das wäre so lustig.
Ja.
Es gibt ja diese geile Comicreihe Red Son, wo es darum geht, was wäre, wenn Superman in der Sowjetunion groß geworden wäre. Kann ich auch nur empfehlen, ey. Super.
Darüber haben wir doch mal gesprochen. War das in der Premium-Folge oder wo war das?
Stimmt, das war schon mal
Thema. Haben
wir doch auch über The Batman Who Loves und so gesprochen.
Über so extrem abgespacete Comics.
Das war bei glaube ich, dann. War
das bei genau. Wo wir über extrem abgefahrene Comic-Spin-Offs gesprochen haben.
Ja. Ja.
Oder so,
Red Son Alternativwelten. Hab ich vor kurzem mal wieder online reingeblättert. Kann ich nur empfehlen, ist mega geil.
Super. Ja. Gut, Leute, damit kommen wir zu den Podcast-Rezensionen. Bewertet uns in den bekannten Apps. Wir lesen jeweils eine ausgesuchte Rezension von Apple Podcasts und Podcast Addict vor. Hier kommt die von Apple Podcasts. Marcel schreibt, zu 99% perfekter Podcast und mein Daily Drive auf Arbeit. Er schreibt, Tech Mate crasht ta Hasak. Hallo, seid gegrüßt aus gestoßene Schwächlinge. Shakti Qua, was glaubt ihr, was ich hier macht? Shell no Rak, gibt auf, Waffen nieder. Ich, Quel Shak, unterweise euch im Shapa'al, Stargate Franchise.
Warte, war das Guault?
Ich denke, ne? Er schreibt, es geht mir immer noch nicht in den Kopf, dass ihr mehrere Folgen über Toiletten und Klopapier produzieren könnt, aber keinen Gefallen an einer der geilsten Serien der frühen 2000er findet. Falls ihr euch mal in der Nähe von Frankfurt am Main verirren solltet, erkläre ich euch liebend gerne bei einem gediegenen Äppler und Handkäse mit Musik, warum ich Stargate für die große perfide Vertuschungsaktion der USA halte.
Was?
Also er scheint wohl auch schon eine Verschwörungstheorie am Start zu haben.
Was?
Geil, finde ich geil. Ja. Also Stargate SG-1 habe ich damals auch richtig gefeiert.
Stargate Atlantis.
Ja. Er schreibt,
Stargate Atlantis fand ich lange Zeit ziemlich cool.
Er schreibt, viele Grüße ans gesamte Kack- und Sach-Team. Nu, Schluss damit, haut rein und ich muss zurück in mein Hatak-Mutterschirm. Leck toll, auf Wiedersehen, Marcel. Also er spricht perfekt Guaudianisch.
Tialk
heißt der Typ. Das, was Tialk spricht.
Nee, Tialk ist aber kein Guault, sondern ein... Fuck, wie heißen die nochmal?
Diese Sklaven von denen.
Genau, die Sklaven-Variante der Guault.
Das ist das der Schauspieler...
Wie hießen die nochmal?
Jafar!
Siehst du, Marcel? Ein bisschen was haben wir doch aufgeschnappt, verdammte Scheiße.
Also ich hab Stargate habe ich richtig viel geguckt, aber früher ist halt richtig lange her, dass ich das gesehen habe.
Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, aber ich weiß, dass der Tialk gespielt hat, der ist die Originalstimme von Kratos jetzt mittlerweile.
Weißt du,
der ist das?
Mhm. Weißt du, Marcel, wir haben ja eigentlich nichts so jetzt gegen Stargate, aber das können wir nicht aufholen für eine Kack- und Sach-Folge. Wie sollen wir das denn jetzt nochmal aufholen?
Naja, wir könnten SG1, also nur SG1 machen.
Wenn, müssen wir dann
Stargate
so,
immer noch? Nein.
Ach, irgendwo nachts auf RTL 2 bestimmt.
Nein, das meine ich gar nicht. Aber Stargate ist doch mit SG1 und Stargate Atlantis und Co. Und jede Folge mit Richard Dean Anderson, die sind doch alle abgeschlossen mittlerweile, oder?
Ja, aber da gab's nach Atlantis nicht nochmal eine Neuauflage mit Richard Dean Anderson?
Ich habe keine Ahnung gerade.
Ich weiß nicht.
Nur eine Freundin
wir können es einfach machen und einfach den Film von Roland Emmerich besprechen.
Ich weiß noch eine Freundin. Ich weiß nur noch eine Freundin von meiner Schwester. Die war immer totaler oder ist immer noch totaler Stargate-Fan und die hat mich irgendwann mal mit Stargate Atlantis infiziert und habe ich das auch eine ganze Zeit lang echt gerne geschaut. Aber vielleicht fange ich mal wieder mit Stargate an. Jetzt habe ich irgendwie Bock.
Ja, was, toll. Jetzt hat Marcel mit seiner frei erfundenen Aliensprache uns erfolgreich manipuliert. Glückwunsch.
Ja, hat geklappt.
Ja, auf jeden Fall, Alter.
Also wenn ich so an SG1 denke, ich fand das schon geil.
Finde ich super.
Ja gut, ich lese so lange nochmal
Podcast. Okay, wow, das sind 214 Folgen, das sollten wir uns nochmal überlegen.
Wenn Dr. Hudo so interessant wäre, hat er nicht gesagt.
Ich lese so lange nochmal weitere Rezensionen vor, und zwar aus der Android-App Podcast Addict. Gebt uns da auch gerne mal eine Rezension. Ich muss kurz erwähnen, dass das Thema Bauholz ein Riesending ist seit der Kick-Ass-Folge. In jeder dritten Rezension ist irgendwas mit Bauholz gerade am Start. Also vielleicht werden wir demnächst gesponsert von Obi oder Bauhaus. Ein Benutzernamen schreibt: Hallo ihr drei Klugscheißer. Vor 3 Monaten habe ich im Auto nach einem Märchen-Podcast
für meine kleinen Kinder gesucht.
Was?
Und habe eure Märchen-Episode gefunden.
Oh,
die war gut.
Jetzt sind die beiden.
Ja, die war gut, aber nicht für Kinder.
Jetzt sind die beiden 5 und 2 bis ans Lebensende verdorben. Das hätte ich selbst nicht besser machen können. Vielen Dank, dass ihr euren Bildungsauftrag so ernst nehmt, und lasst Tobi bitte öfter lange Shit labern. Oh, das hätte ich nicht vorlesen dürfen.
Oh, Baby.
Ich weiß, dass es auch weh... Das ist
kleine laute Minderheit.
Ich weiß, es euch weh tut, aber ich stehe drauf. Smiley PS, nutzt euren Hass und macht eine Folge zu Videospielverfilmungen.
Oh ja. Oh ja, jeden Film, den der Ehemann von Mila Jovovich verkackt hat. Hier, Paul W.S. Anderson.
Ja, oder...
Uwe Boll.
Uwe Boll, ja.
Dings. Ja, genau der.
Alone in the Dark.
Oh Gott. Caramba.
Ja, genau.
Blueberella oder halt Postal. Oh Gott, wie kann man so ein dämliches Game nur in so einen arschbescheuerten Film umwandeln?
Vor allem, wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, Postal zu verfilmen?
Ja, oder Far Cry mit Til Schweiger und Ralf Möller.
Gott, und Far Cry, die Handlung war echt nicht verkehrt. Also den, nicht der Film, das Spiel
jetzt. Aber den Satz finde ich super. Nutzt euren Hass. Der Podcast mit den 3 Siths.
Ja.
Übrigens, liebe Hörer, jetzt wo wir schon am Ende sind, kann man euch noch was verraten. Wir haben einen kleinen Redaktionsplan. Wir haben so die nächsten 3-4 Folgen schon vorausgeplant. Und irgendwie unbeabsichtigt, habe ich heute festgestellt, haben wir Sci-Fi Weeks. Also in den nächsten 2 Monaten kommt fast nur Science-Fiction-Kram von uns. Aber da haben die meisten Hörer, so wie ich euch kenne, nichts dagegen.
Ich habe auch heute zufällig auf der Instagram-Seite von Vin Diesel rausgefunden, dass vor 4 Tagen oder so Fast and Furious 20 Jahre alt geworden ist.
Wow, oder passt unsere Folge ja perfekt
jetzt. Mega, also das ist, ich möchte an der Stelle sagen, das war nicht vorher recherchiert, wir hängen uns jetzt nicht an den 20. Geburtstag
raus. Da kam ja 2001 raus, ja.
Das ist tatsächlich Zufall jetzt.
Das hat er vor 4 Tagen hat er das gepostet. 20 Jahre, we're family, all love, bla bla. Naja. Was Vin Diesel heutzutage so postet halt.
Jo.
Gut, South Park macht sich übrigens herrlich darüber lustig.
Ja.
In der Folge, wo Butters Vin Diesels Instagram-Account nach schlechten Kommentaren filtern muss.
Ja.
Ah, ja.
Gut, vom Leute. Computer sitzen, kotzen muss, ja.
Die nächste, das will ich auch schon mal verraten, ich bin heute in Teasing-Laune, die nächste Kack- und Sachfolge, die in 2 Wochen hier im Freefeed kommt, ist tatsächlich endlich mal wieder eine Team-Kirschwässerle-Folge mit einem Alien-Thema, und danach kommen wir 3 wieder und dann wird wieder Bier getrunken. Der trockene Januar ist in ein paar Jahren zum Glück vorbei. In ein paar Tagen.
Wenn ihr noch sage, das hat mich so,
Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert doch gerne, wie schon erwähnt, mal unseren Premium-Kanal auf Steady. Schaut dafür mal auf kackundsach.de vorbei. Wichtiger Hinweis: Wenn ihr den Premium-Kanal aktuell noch über Patreon hört, wechselt bitte rechtzeitig zu Steady. Wir schalten nämlich im Juli diesen Jahres 2021 unseren Patreon-Auftritt ab. Hören könnt ihr uns wie immer in jeder Podcast-App, die es da so gibt, und auch bei Spotify. Folgt uns in den sozialen Medien. Holt euch gerne schon mal Tickets für unsere Live-Shows bei eventim.de. Ende des Jahres geht's dann ab. Und hört mal in unser Nebenprojekt rein, den Erotik-Podcast Handvergnügen.
Erotik-Podcast.
Erotik-Podcast.
Wahnsinnig erotisch.
Ey,
Hey, wir sind mit unserem Zweitpodcast Handvergnügen sind wir in der Podcast-Kategorie Sexualität in den Top 20. Also mit unserem kleinen Nebenprojekt, wo wir übers Wichsen reden. Also
Ich hänge mich nicht an den Handvergnügen. Ich glaube an das Handvergnügen. Nur ich find den Ausdruck erotisch so geil. So drei besoffene Mit-30er, wichse ich mir ein.
Erotisch. Ich finde das unser kleines Nebenprojekt, wo wir übers Wichsen reden. Nee, unser kleiner Nebenpodcast, wo wir übers Wichsen reden. Besser wäre unser kleiner Nebenwix, wo wir über einen Podcast reden.
Oh, das kommt auch
noch. Alter.
Ja, Mann. Tobi, Richard und Fred sagen
Tschüss. Und fahrt vorsichtig.
The Fart and the Furious.
Wieso bin ich darauf nicht gekommen?
Lass die Folge so nennen.
Ja, wollte gerade sagen.